Ach so, ich sehe jetzt eine Intro noch. Ach so, ja.
Hello, hello, hello. Welcome to Two Negroes and a Jew. Oder eigentlich politisch korrekt genannt Two Blacks und ein Jude.
Auf Englisch, keine Ahnung. Wir freuen uns, dass ihr reinhört. Danke fürs Zuhören in der letzten Folge. Falls ihr es noch nicht angehört habt, spult mal zurück und hört das an. Und ja, heute sitzen wir alle versammelt. Wie geht's euch heute früh so?
Genau, man muss dazu sagen, es ist morgen. Wir sind alle ein bisschen müde.
Zumindest für mich zu sprechen, ich bin auch kein Morgenmensch.
Also ich glaube, keiner von uns ist das.
Nee. Ja, aber wir sind irgendwie halbwegs glücklich. Oder ich bin halbwegs glücklich. Wie geht's euch so?
Wir mussten ein bisschen auf Essie warten heute Morgen.
Aber also, so impressive.
Diesen Tonfall von Vincent unterschreibe ich.
Entschuldigung, Leute. Also nur mal so, normal bin ich sehr pünktlich, das könnt ihr auch attestieren. Wie bitte? Aber ja, ne? Also man muss ja auch ein Leben haben nebenbei. So.
Okay.
Willkommen also, zu...
Willkommen.
Two Blacks and a Jew.
Hey.
Oder Two Negroes and a Jew. Oder...
Ich bin Nathan.
Ich bin Vincent.
Ich bin Ezzy. Two Blacks and a Jew.
Anyway. Vincent, willst du was zur Umgestaltung sagen des Podcasts?
Mhm. Also, in der heutigen Episode geht es um das Thema Tribalism. Aber...
Entschuldigung, ich wollte es nur noch machen.
Wie Nathan gerade schon angedeutet hat, gibt es davor erstmal noch ein paar Sachen, die wir ankündigen müssen, können, dürfen. Und zwar einerseits sollten. Und zwar einerseits, dass wir unser Format jetzt in Segmente teilen. Und zwar werden wir einen Abschnitt haben, wo wir erstmal auf Fragen, Kommentare eingehen, die von euch, den Zuhörern, kommen. Von denen es insgesamt 300 gab für die erste Folge oder über 300. Vielen, vielen Dank dafür.
Zuhörer, nicht Fragen. Sonst kämen wir aus, es gab keine 300 Fragen, oder? Es gab
ja,
300 Fragen.
Das war vielleicht optimistisch.
Okay.
Ja, es gab viele Zuhörer, nicht ganz so viele Fragen. Und dann als nächstes Segment würden wir über Persönliches reden und da dann eben das Thema des Monats besprechen, was in diesem Fall Tribalism ist, also Stammesdenken. Und dann im letzten Segment würden wir auf Popkultur und Politik eingehen, was im letzten Monat bzw. seit dem letzten Podcast alles passiert ist und was wir diskutieren möchten. Genau. Und damit würde ich sagen, können wir eigentlich direkt loslegen. Nein, doch. Zwei Anmerkungen gibt's noch. Einerseits, wir sind jetzt auch auf Instagram und ihr könnt den Podcast jetzt wahrscheinlich schon auf iTunes und Spotify hören.
Yay!
Uhu. Sorry, ich brauche mehr Kaffee.
Okay. Na gut.
Dann musst du warten.
Und damit
aber
kommen
ja,
wir...
Aber ja, Instagram. Ne? Okay.
Und damit kommen wir zum ersten Segment.
Eure Fragen.
War, legen wir eigentlich direkt los mit einer Frage an mich.
Ja, aber dann bitte. Darf ich es aber auch vorlesen, ne? Also das können wir ja nicht selber so Fragen vorlesen und selber beantworten. Zu viel Monopoly, Mann. Also, an Vincent. Wieso identifiziert... Jesus, Deutsch. Ich stolpere immer über dieses Wort.
Du bist noch müde.
Ich bin noch sehr müde. Wieso identifizierst du dich als Afrodeutsch und nicht Nigerierdeutsch? Gibt es sowas überhaupt?
Ja, es gibt auf jeden Fall Nigeria-Deutsch als eine Staatszugehörigkeit. Ja, Deutsch ist tatsächlich schwierig.
Ich sage nicht doch.
Staatszugehörigkeit. insofern, dass jemand zum Beispiel, ja, wie in meinem Fall, entweder halt die Eltern aus Nigeria und Deutschland kommen können oder die Person ist in Deutschland aufgewachsen und in Nigeria ausgewandert oder andersrum. Aber ich finde, für mich ist der Begriff Afrodeutsch einfach, geht darum, dass man eine Solidarität mit anderen Afrodeutschen oder Deutschen afrikanischer Abstammung oder Afrikanern in Deutschland eine Solidarität findet in über den Bezug, dass wir halt beide oder dass wir alle quasi uns unter diesem Schirmbegriff Afrodeutsch zusammenfinden können. Also es ist ein inklusiverer Begriff, als wenn ich jetzt sagen würde, ich bin nigerianisch-deutsch und der andere ist meinetwegen Tansania-deutsch.
Das, da mache ich jetzt gleich schon mal eine Notiz. Das ist etwas, worauf wir später bei Tribalism nochmal drauf zurückkommen, weil das ja quasi auch eine In-Group und Out-Group schon definiert.
Genau, also ich habe nichts gegen ich habe nichts gegen andere Afrodeutschen, nur weil, oder was ist das?
Ja, wenn es
wir hören dir zu.
Weil deren Vorfahren meinetwegen aus Ghana kommen. Das ist,
was hast du gegen Ghana?
Eben nicht. Ghana.
Ghana?
Ja.
Ah ja, Entschuldigung. Bisschen Ghanaians.
Echt?
Ja. Huh. Anywho, moving on. Nächste
Aber
Frage.
Damit ist die Frage beantwortet, oder?
Ist die Frage
die Antwort.
Eigentlich beantwortet, ja.
Wenn nicht, Folgefragen immer gern für die nächste Folge dann stellen.
Genau.
So, jetzt Nathan, oder? Wollen wir jetzt
Frage
mal
für mich, Frage für
bist
dich?
Du wach genug, um eine Frage
ich,
zu
ich bin wach genug. Ich bin ja schon eine ganze Weile wach.
Ja. Der hate is real here.
Shots fired.
Ich bin auch schon eine ganze Weile wach, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. So.
Ja. Nathan, was hältst du vom Zentralrat der Juden und fühlst du dich von ihm vertreten? Wird er gewählt?
Was halte ich von ihm, fühle ich mich von ihm vertreten und wird er gewählt? Also, wir fangen mit dem letzten Teil an, das ist das Einfachste zu beantworten. Ich habe geschummelt, ich war kurz auf Wikipedia. Ja, der Zentralrat der Juden, der wird tatsächlich gewählt, aber von den Gemeinden. Der Zentralrat der Juden ist ein Dachverband aller Landesverbände in Deutschland.
Von Juden.
Von Juden, genau. Aller jüdischen Landesverbände in Deutschland. Das heißt, die Gemeinde schicken da die verschiedenen Gemeinden in Deutschland schicken da ihre Delegierten hin. Die Delegierten stellen wiederum das Präsidium beziehungsweise wählen das Präsidium und die Präsidiumsmitglieder wählen dann den Präsidenten. Also die werden gewählt. Die unterscheiden sich im Prinzip von der Struktur her nicht von der Evangelischen Kirche Deutschland. Das ist der Dachverband der Evangelischen Kirchen in Deutschland. Das ist im Prinzip organisatorisches Organ. Jetzt die Frage, ob ich mich vom Zentralrat vertreten fühle. Das kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Das hat aber einfach was damit zu tun, wie ich in der jüdischen Gemeinschaft unterwegs bin, nämlich gar nicht. Das hat was mit meinem Bezug zu Gruppendenken und Tribalism zu tun. Ich reagiere da quasi allergisch drauf. Und deshalb bin ich sehr früh, ich meine, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, ich definiere oder sehe mich als Juden, aber ich bin Atheist. Das heißt, ich habe mit dem Gemeindeleben, mit dem Synagogeleben sehr wenig am Hut und ich bin dementsprechend auch sehr früh nicht mehr in die Synagoge gegangen und habe auch sehr früh nicht mehr teilgenommen am jüdischen Gemeinschaftsleben. Dementsprechend kann ich mich gar nicht vertreten fühlen vom Zentralrat der Juden, weil ich einfach kein Teil einer Gemeinde bin. Aber darüber hinaus ist es auch noch so, dass der Zentralrat der Juden die längste Zeit auch nicht die progressiven Gemeinden in Deutschland vertreten hat. Im Judentum ist es so wie in jeder anderen Religion auch. Du hast verschiedene Strömungen, so im Christentum gibt's Katholizismus und die evangelischen Kirchen und die griechisch-orthodoxen Kirchen und so weiter und so fort. Das gibt's im Judentum auch, diese verschiedenen Strömungen. Und
also kurz so säkular, orthodox, ultra-orthodox, was gibt's noch quasi? Also für Leute, die es nicht wissen vielleicht.
Es gibt sehr viel und ich kann auch nicht alle aufzählen, deshalb will ich auch nicht aufzählen.
Okay.
Rainbow. Genau. A It's a rainbow. genau, als also ich war immer Teil einer liberalen Gemeinde und die liberalen Gemeinden sind eher vertreten in der Union progressiver Juden, aber die haben mittlerweile eine Übereinkunft mit dem Zentralrat der Juden. Lange Rede, kurzer Sinn, da ich eh nicht Teil dieses ganzen Zeugs bin, fühle ich mich nicht vertreten. Was halte ich vom Zentralrat der Juden? Ich habe keine Meinung, genauso wenig wie ich eine Meinung zu den evangelischen Kirchen Deutschlands habe. Es ist ein Dachverband, der seine Arbeit tut oder nicht tut. Da ich Atheist bin, habe ich damit relativ wenig am Hut. Es ist natürlich auch eine Interessensvertretung für die Juden in Deutschland, aber es hat wieder was mit dem Gruppendenken zu tun. Und darauf kommen wir jetzt später bei Tribalism dann, was ich genau damit meine, wieso ich mich da nicht vertreten fühle und so weiter. Aber ich hoffe, das beantwortet die Frage. Wenn nicht, wie gesagt, Folgefragen.
Ja, ich finde.
Ja.
Da haben Sie.
Auf jeden Fall.
Für mich wäre die Frage beantwortet.
Auf jeden Fall, so ist es schon.
Gut, dann kommen wir eigentlich direkt weiter.
Gut.
Nazareth.
Oh no.
Trommelwirbel.
Okay, Ezzy.
Hey.
Fühlst du dich manchmal als doppelte Minderheit, so als Frau und Schwarze? Oder siehst du da keine Zusammenhänge?
Da sehe ich auf jeden Fall Zusammenhänge. Da muss ich mich halt auf den Begriff von Kimberly Crenshaw beziehen. Eine amerikanische Juristin, und zwar den Begriff Intersektionalität, auf Englisch Intersectionality, die eben sagt, also kurz zusammengefasst, jeder von unseren Identitäten quasi, die überschneiden sich. Also quasi mein Schwarzsein überschneidet sich immer mit mein Frausein. Und es lässt sich auch nicht auseinandernehmen. Um mal kurz auf die Frage zurückzukommen. Ja, auf jeden Fall. Ich empfinde mich schon oft als doppelte Minderheit. Nur ich glaube, je nach Situation, vor allem bei mir, je nach Land, also Deutschland oder USA, ist mein Schwarzsein präsenter als mein Frausein und die dazugehörige, sag ich jetzt mal, Diskriminierung.
Und auch je nachdem, in welchen Kreisen würde ich
gerade. Genau, und auch je nachdem, in welchen Kreisen. Also das Ding ist, wenn ich nur unter Schwarzen bin, sind die Chancen recht gering, dass ich von anderen Schwarzen diskriminiert werde tatsächlich. Aufgrund meiner Hautfarbe. Dann kommt's halt, dann kommen wir zum Beispiel auf das Thema zum Beispiel Misogynie und Sexismus in der Black Community zum Beispiel.
Misogynie.
Ja. Es ist so früh. Misogyny.
War das misogyn, dass ich das erklärt habe?
Was?
Weil es muss so gehen, dass ich das mansplained habe jetzt.
Well, it's okay. It's early enough in the morning and I haven't had enough candy. It's okay to mansplain that. Anywho, genau das. Also es kommt ein bisschen drauf an, aber grundsätzlich klar, doppelte Minderheit. Andererseits ist es halt auch so doppelt so geil. Ich bin Frau und ich bin schwarz. Und manchmal ist es ziemlich dope, ne? Also, ist okay.
Also, ja, ich glaube, das hätte ich dann als Knorke übersetzt. Dope.
Dope.
Knorke.
Knorke.
Es bedeutet halt dope.
Das Rad, ist dope.
Knorke, das ja. Hört sich nach irgendwie so was Altes, was man irgendeiner Oma ihre Küche verdorben.
Ja, aber Knorke wäre halt quasi das, was heute war ich auch nicht mehr. Das, was danach quasi geil war, also so in den 2000ern, 90ern. Yeah. Genau, das war davor Knorke.
Also haben Leute so prä-90 und Leute so... Alter, Knorke.
Nee, weil ich kann jetzt nur für Non.
Ich weiß nur, dass es heutzutage sehr, sehr ironisch benutzt wird. Ja. Aber ich weiß nicht, inwieweit das früher ernst gemeint war, aber Knorke war, it was a thing.
Krass. Also ich habe es ist noch nie gehört. Das ist
richtig Knorke.
Aber hey, jetzt mal, wie hast du zugehört? Also das ist sehr Knorke, dass ihr mir das beibringt. Ja.
Aber ich will kurz auf was zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Dass du dich cool darin fühlst, Frau und schwarz zu sein.
Mhm.
Und das ist, ich meine, das sind ja beides Aspekte deiner Identität.
Mhm.
Und das ist, ich glaube, jedem klar sein sollte, dass wir alle von uns verschiedene Identitäten in uns tragen.
Mhm.
Was wir ja mitbekommen, wenn wir...
Und die muss man nicht hierarchieren.
Genau.
Oder hierarchisieren. Also...
Ja.
Ja.
Genau.
Das.
Also, genau. Muss ich sagen, das steht über dem, das steht über dem.
Nee.
Aber wir alle, wenn wir mit unseren Eltern reden, sind wir ein anderer Mensch, als wenn wir mit unseren Freunden reden, als wenn wir mit unseren Kollegen reden oder mit unseren Vorgesetzten. Es rückt immer ein anderer Aspekt unserer Identität rückt in den Vordergrund. Und ich glaube, man muss sich für keinen Aspekt, also es ist alles Teil von dem, was man ist. Gut. Ich glaube, die Frage ist damit beantwortet, oder?
Ja.
Aber diese Intersektionalität, kann halt, einfach nur um es klarzustellen, Intersektionalität gibt's für jede Sorte von Minderheit. Also nicht, dass Leute denken, Intersektionalität bezieht sich nur auf Schwarze. Intersektionalität bezieht sich darauf, wo verschiedene Aspekte von Minderheiten aufeinandertreffen.
Ja, nicht nur bei Minderheiten, sondern bei Menschsein im Allgemeinen. Menschsein. Also Weißsein und Männlichsein ist ja auch
ist eine auch Intersektionalität.
Eine verdammt privilegierte, aber das ist eine andere.
Das ist eine andere, aber das ist auch nicht klar, aber du kannst männlich, weiß und homosexuell sein.
Genau.
Intersektionalität. Ja. Und dann, ja, genau. Aber ich glaube, damit haben wir den Begriff erklärt.
Aber
ja,
nur
aber kurz. Ich finde halt diese, auch die Erfahrung von quasi Leuten an der Intersection, also an der Kreuzung, die können halt auch immer sehr interessant und sehr wichtig halt auch sein, weil du dann zum Beispiel in einer schwarzen Community, wie du gesagt hast, auch eben das Thema Feminismus sehr, sehr facettenreich diskutieren kannst.
Ja, genau.
Ja.
Also das Thema Feminismus ist bei uns, also es ist, also zumindest in den USA, also US-amerikanisches schwarzes Feminismus, um das mal ein bisschen einzugrenzen und hier auch nicht großartig auszuweiten, das ist auch eine Folge in sich, finde ich. Kurz gesagt, man erlebt als schwarze Person halt nicht nur Diskriminierung von der weißen Community, sondern halt auch als schwarze Frau dann vor allem auch von schwarzen Männern auch viel. Also dieses typische Denken, Mann gegen Frau, aber halt innerhalb der eigenen auch unterdrückten Community. Und die Feminismusbewegung oder Feminismusbewegungen in der USA, auch die aktuelle MeToo-Bewegung, obwohl sie von einer schwarzen Frau gegründet ist, so wie wir es auffassen eigentlich, beinhaltet eigentlich nicht schwarze Frauen. Also schwarze Frauen, andere ethnische Minderheiten, auch zum Teil sexuelle Minderheiten, werden unter diesem traditionellen Begriff von so Feminism, so the white middle class woman, halt nicht beachtet. Denn der Feminismus, was ich brauche, ganz spezifisch als schwarze Frau, ist eine ganz andere, wie eine weiße Frau braucht. Und das wird halt oftmals nicht beachtet. Aber wie gesagt, das ist eine andere Folge.
Mhm. Ich glaube, da kannst du, glaube ich, länger zu reden.
Genau, also ich kann sehr lange drüber reden über so.
Also um die Frage.
Aber ich finde, das führt uns eigentlich sehr, sehr schön in die letzte Frage, die wir heute beantworten.
Ja, noch zwei.
Letzte Frage. Es kommen wohl noch zwei, okay.
Genau, zur vorletzten Frage. Ob es denn nicht schwierig sei, mit unserem Blick auf Unterdrückung, Diskriminierung und Intoleranz durch die Welt gehen zu müssen.
Ach Leute, ich muss ehrlich sagen, also einerseits ist es schwierig, klar, so ist nicht. Es gibt schon ein paar deprimierende Tage. Andererseits bin ich lieber deprimiert als ignorant. Und also, weißt du, also ich bin lieber gebildet und weiß, wie scheiße die Welt ist, als halt irgendwie mit so rosa-roter Brille irgendwie durch die Gegend zu laufen. Aber wie seht ihr das? Weil Vincent lächelt hier so ganz leicht.
Nee, ich höre dir mal zu. Ja.
Also, ich meine, klar, es ist deprimierend, aber es gibt ein herrlich schönes deutsches Wort dafür, Weltschmerz. Und ich glaube, Weltschmerz ist ein Faktor des Lebens.
Mhm.
Und ich glaube, das hat jeder, die meisten haben das irgendwann mal, dass sie einfach an der Welt verzweifeln.
Mhm.
Die Welt gibt gute Gründe, an ihr zu verzweifeln, jeden Tag. Und ich glaube, für jeden aus den verschiedensten Gründen.
Genau.
Und deshalb die Frage, ist es nicht deprimierend? Ja und nein, weil dieser Blick, ich finde, der ist ganz wichtig, weil nur über diesen Blick können wir in einen Dialog miteinander treten. Also dieses...
Ich finde vor allem auch, ich weiß, Nato, du magst den Begriff nicht, aber im Englischen würde man das Ganze ja dann
woke
auch als bezeichnen. Genau.
Ich finde woke ein fürchterliches Wort.
Ich meine, letztlich ist das ja auch quasi Teil davon, dass wir quasi von der Welt aufgeweckt wurden in dem Sinne, dass unser Blick halt darauf gerichtet wurde, dass es eben diese Ungerechtigkeiten gibt. Aber auf der anderen Seite heißt das eben auch, dass wir durch die Welt gehen können und quasi darauf aufmerksam machen können. Und ich finde, eine kritische Betrachtung dessen oder wie Essie gesagt hat, eine gebildete Betrachtung der Welt.
Und damit meine ich nicht nur formale Bildung übrigens, aber...
Ja, yeah, na klar, also das... finde ich, ist schon in der Stelle wichtig oder wichtiger, als dass man einfach die ganze Zeit, ja, dass alles angenehm wäre. Weil ja, letztlich.
Das Leben ist kein Ponyhof.
Aber ich glaube, vor allem, wenn man, ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass das Leben kein Ponyhof ist, fällt einem halt eher auf, wenn man zu einer marginalisierte Gruppe dazu gehört. Und damit meine ich auch Frauen. Also ich glaube, das spürt man akuter und kann es auch weniger so aus dem Weg gehen oder ignorieren, weil es dann so in your face ist. Oder ist es vielleicht eine zu...
Das führt halt das, wo ich mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken drüber gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, je mehr ich mir diese Welt anschaue, mit Sachen wie Brexit und sonst was, desto mehr habe ich das Gefühl, dass jede Menschengruppe in der Lage ist, sich marginalisiert zu fühlen, ob sie Grund dazu hat oder nicht. Mhm.
Das ist eine interessante Formulierung, gefällt mir.
Eine Sache, das ist ein ganz riesiges Thema, das gerade kommt.
Okay, wir versuchen es in 10 Sekunden anzureizen.
Aber vielleicht für eine nächste Folge. Wir Menschen haben die einzigartige Fähigkeit, uns in eine Opferrolle zu drängen.
Voll. Narzissmus, yeah.
Naja, nicht nur das, sondern also Opferrolle zu drängen, aber manchmal sind wir auch tatsächlich
Opfer. Ja, genau, aber das ist jetzt, wie gesagt, unabhängig davon, was wirklich ist, ich habe das Gefühl, je mehr ich mir die Welt anschaue, desto mehr habe ich das Gefühl, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Man schaut sich zum Beispiel Incels an oder
Incels müssen wir
definitiv.
Wie redet man sich die Welt hin? Ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Folge und vielleicht gehen wir da dann auf Incels ein und was genau dieser Begriff bedeutet. Wir schreiben das. Apropos, wir werden zu jeder Folge ein kleines Glossar auf die Seite stellen, da könnt ihr eine kurze Definition von Begriffen sehen, die wir verwendet haben. Aber
das wird nicht zu Wikipedia, denn um dieses Ding zu hören.
Es wird nicht umfassend sein. Also wir werden zwar beschreiben, da wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber ist okay. Werden wir dann nicht umfassend beschreiben, zum Beispiel, was verschiedene Definitionen von Rassismus sind oder Person of Color. Und es soll einfach nur quasi eine grobe Zusammenfassung und eine Idee euch geben, was dieser Begriff bedeutet, damit man nicht zuhört und sich fragt, okay, was ist jetzt zum Beispiel ein Incel? Deswegen werden wir ein kleines Glossar, wie Nathan gesagt hat.
Kann ich mal Incel kurz definieren?
Ja, gerne.
Also klar, das ist jetzt nicht irgendwie so die offizielle Definition, aber Incels sind so Männer,
Moment.
Die einfach...
Incel steht für Involuntary Celibate. Also
ungewollt Zölibat.
Ungewollten Zölibat leben.
Okay, ungewollt Zölibate Männer, die irgendwie so einen Hass auf die Welt und Frauen haben und meinen, dass Frauen ihnen aber gehören und einfach Incels just da. So kurz zusammengefasst. ist meine Definition.
Aber Incels ist eben klassischer, das ist eine Internetgemeinschaft, die sich... im Internet gefunden hat und gemeinsam ihre Opferrolle größer machen, als sie eigentlich ist. Also der Tenor von Incels ist, ich krieg ja sowieso keine ab und weil ich keine abbekomme, sind Frauen alle scheiße und deshalb gehören alle Frauen bestraft.
Und was mich dran stört übrigens an diesem Denken, ist nicht nur dieses Bestrafung-Gedanken, das ist ja schon schlimm genug, sondern auch dieses Entitlement. Wie sagt man das auf Deutsch?
Den Anspruch haben
auf jemand anderen seinen Körper auch. So, ich bin ein Mann und dementsprechend habe ich ein Recht auf eine Frau. Das ist halt krankhaft. Bin ich jetzt zu aggressiv?
Nein.
Zu früh.
Ich frage mich gerade, wie sind
wir jetzt? Das wär jetzt nur falsch gekommen, wenn wir dich nicht hätten aussprechen lassen.
Wie sind wir jetzt hier nochmal gelandet?
Über die Frage,
Opferrolle und so.
Ist, ja, genau, ob es schlimm ist, mit unserem Blick durch die Welt
geht. Also ihr seht, wir sehen sehr viel und können uns über sehr viel auslassen, aber es führt auch zu immer amüsanten Gesprächen.
Ja. Definitiv, also.
Ich mag den Begriff woke trotzdem nicht.
Ja, das
ist. Ich finde,
das ist halt auch einfach so ein bisschen, es ändert deine Baseline einfach. Du bist nicht mehr oder weniger glücklich oder unglücklich als jemand, der das nicht sieht, denke ich. sondern du bist halt einfach von dem, was deine Norm ist, ein bisschen, ja, wie Elsie es gesagt hat, gebildeter. Ich finde es tatsächlich nicht schlimm und es hat, meine ich, auch keinen großen Einfluss auf meine Stimmung in der Regel. Zwar gibt's vielleicht die 20% der Zeit, wo ich dann in der Ecke sitze und trauere und dem Weltschmerz zum Opfer falle, aber es gäbe diese 20%, auch wenn ich das nicht, wenn ich diesen Blick nicht hätte. Okay. So funktionieren unsere Gehirne halt. Also. Gut.
Und das war's mit den Fragen, oder?
Nein. Eine letzte Frage kommt noch.
Letzte Frage, bevor wir jetzt nämlich zum Hauptthema kommen. Und deswegen wollen wir die Frage auch eigentlich relativ kurz halten. Färbt Rassismus auf Minderheiten ab? Ihr sprecht oft von Ausgrenzung.
Nein.
Innerhalb einer Minderheit, kommt das durch rassistischen Druck von außen oder gäbe es das auch so?
Nein. Also, das ist... Nein. Also erstens abfärben, Entschuldigung. Rassismus abfärben.
Ich finde das geil. Ich finde das eine super Formulierung. Ich finde die großartig.
Super formuliert.
Das heißt ja, die Frage geht ja davon aus, dass Minderheiten...
Dass die Mehrheitsgesellschaft die einzige ist, die rassistisch wäre.
Genau. Und dass Minderheiten grundsätzlich nicht rassistisch sind. Und ich meine, wir haben die Frage ein bisschen im Vorfeld diskutiert und sind auch auf den Punkt gekommen, dass es natürlich verschiedene Formen von Rassismus gibt.
Beziehungsweise wir sind auch zu dem Punkt gekommen oder zum Schluss, dass es eine ganz andere Folge braucht und wir drei auch den Rassismus und Rassismin und rassistisch für uns drei auch selber definieren müssen.
Genau, das ist eine Riesendiskussion. Was ist Rassismus?
Genau.
Aber für diese Frage möchte ich als Antwort kurz in den Raum werfen. Es gibt von dem Musical Avenue Q einen Song, der heißt Everybody is a Little Bit Racist. Das ist meine persönliche Ansicht dazu. Jeder von uns ist auf eine gewisse Art und Weise rassistisch, weil wir einfach als Menschen im Schubladendenken hängen.
Wir dürfen es leider nicht spielen, aber es gibt es auf YouTube.
Genau, ihr findet den Song auf YouTube, hört ihn euch an. Und das heißt, Rassismus färbt nicht ab, sondern In-Groups diskriminieren immer gegen Out-Groups. Und ich glaube, das ist den Begriff Rassismus, den definieren wir in einer anderen Folge, weil es ein riesiges Thema ist. Was ist Rassismus? Ich hasse dieses Wort. Systemischer Rassismus.
Institutionalisierter
Rassismus.
Aber mal kurz zu kommen, also genau, auf jeden Fall, das wird eine ganz andere Folge, denn das braucht auch unsererseits tatsächlich erstaunlicherweise auch ein bisschen Vorbereitung. Es gibt aber zwei Sachen, mit denen wir uns einigen können. Arschlöcher gibt's überall in jeder Gruppe und halt In-Group, Out-Group denken, dass da Diskriminierung gibt.
Weil wenn ich das kurz einwerfen darf, weil es eben von uns jeweils kommt. Es kommt nicht irgendwie nur in einer Gesellschaft vor oder in einer Mehrheitsgesellschaft, sondern das ist einfach der Kern oder die Saat dessen ist in jedem von uns.
Ja, und deswegen würde ich mir kurz auf Nathan so deinen Spruch zu sprechen kommen. Ich bin d'accord mit was du meinst, wenn du sagst, wir sind alle rassistisch. Mhm. Ich würde es aber umändern wollen in, wir tragen alle Rassismen in uns. Mhm. Denn, also mal kurz, um das wirklich auch abzuschließen, wir tun uns alle gerade drei, two black people and a Jew, wir streiten uns alle so über den Begriff und den Gebrauch des Wortes Rassismus.
Mhm.
Welche Situation oder welchen Umständen darf dieser Begriff oder diese Begrifflichkeiten angewendet werden? Und wie wir diese Begriffe wiederum sehen, ist total auch von unseren Biografien, ehrlich gesagt, auch abhängig.
Ja, absolut.
Also, und dementsprechend, erstaunlicherweise, drei Minderheiten können sich nicht entscheiden, was ist denn das Rassismus-Ding?
Ja, wie war das? Du sitzt drei Experten in einem Raum und dann hast du vier Meinungen.
Ja. So ungefähr fühlt sich an.
Ich würde sagen, wir machen, weil diese Frage einfach, diese Frage führt sehr schön weiter in das Thema Tribalism. Wir drei machen jetzt ganz kurz eine Pause.
Jo.
Und sind dann
aber danke für die
zurück.
Fragen. Und sehr, sehr coole.
Und? Stellt auf jeden Fall auch für die nächsten Folgen Fragen, weil ansonsten funktioniert das Segment nicht so ganz. Ich fand's wirklich super, dass wir auch so viele Kommentare und Fragen auch schon bekommen haben. Und auch viele Leute haben uns sehr wertvolles Feedback gegeben. Dafür vielen, vielen Dank. Und ich möchte, glaube ich, abschließend noch eine Sache erwähnen. Das war nämlich so eins der lustigsten Kommentare, was ich fand. Da ging es um eine Frau, die sich als Bayernerin identifiziert. Also das ist, ihr Vater ist Bayer und ihre Mutter ist Taiwanerin. Und das heißt, sie bezeichnen sich als stolze Bayernerin. Und das fand ich irgendwie sehr,
Shoutout
sehr
cool. Shoutout an die Bayernerin?
Bayernerin.
Shoutout an die Bayernerin.
Ja. Und ich fand auch, ihr Kommentar hat mich halt auch so ein bisschen, oder hat mir das auch wieder so ein bisschen ins in den Vordergrund gerufen, dass unsere Erfahrungen tatsächlich auch sehr, sehr ähnlich sind, unabhängig davon, wie unterschiedlich unsere Herkünfte sind.
Genau, zu euren Fragen, eine Sache möchte ich noch sagen, die mir am Herzen liegt. Traut euch, dumme Fragen zu stellen. Also wenn es ein Forum gibt, wo man dumme Fragen stellen kann, dann sollte es das hier sein. Traut euch, die Fragen zu stellen, die ihr euch im sozialen Kontext nie getraut habt.
Ja. Und wir behalten diese auch anonym. Das ist uns ganz wichtig. Allerdings, also ich kann jetzt nicht für die Jungs sprechen, aber dumme Fragen voll. Erwartet aber dann auch eventuell dumme Antworten mit ein bisschen Humor.
Das auf jeden Fall.
Also.
Und da die Fragen anonym behandelt werden, traut euch die zu stellen.
Genau. Ja. Und das ist ganz wichtig. Also, dass man halt über alles offen redet und vielleicht
ein
bisschen und Humor eine Antwort kriegt.
Offen reden. Es geht uns auch eigentlich darum, dass wir einen Dialog haben oder eine Diskussion. Das heißt, wenn ihr irgendwas hört, was wir sagen, was mit ihr überhaupt nicht übereinstimmt, könnt ihr das auch gerne ankreiden und eine Diskussion anfangen. Dann können wir das eben auch kommentieren. Zum Beispiel gab es auch einen Kommentar, wo es dann darum ging, dass ich nigerianisch gesagt habe, statt auf eine Volksgruppe einzugehen für den Namen meiner Schwester. Und das stimmt auf jeden Fall. Das war ein guter Kommentar. Und genau, das kann ich hier an der Stelle auch noch sagen. Ja, Nigeria ist eine sehr große, es ist ein sehr großes Land und eigentlich ist es eine...
It is a big, big land.
Okay.
Is that racist, that accent?
Yeah.
A little bit. I'm sorry.
Kind of offensive. Yeah.
It was totally offensive.
anyways.
It's a big land down south. Still racist?
Ich weiß nicht, ob es besser ist. So ein BBC Documentary Accent.
Also auf jeden Fall.
Hört man das leider immer viel zu oft, dass irgendwie Afrika als ein Land irgendwie bezeichnet wird. Nein, Afrika sind 54 Länder und genauso ist Nigeria auch eigentlich ein koloniales Konstrukt, was halt eigentlich eher aus, das waren 527 verschiedene Sprachen, aus etlichen Stammes- und Volksgruppen besteht. Und eigentlich könnten wir damit das Segment beenden und zum nächsten kommen.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Danke fürs Zuhören.
Bis gleich. Okay, and we're back.
Hey.
With another segment.
Und ist gerade aufgefallen, bevor wir jetzt in das große Thema Tribalism einsteigen, dass wir ein paar Themen sehr schnell abgewürgt haben.
Ja, und da letztlich einfach gesagt haben, okay, das ist ein Thema für eine andere Folge. Und das können wir oder werden wir weiterhin so beibehalten, insofern, dass wir das Thema dann nochmal als Thema für eine ganze Folge wählen. Aber wir werden, wenn wir nochmal so einen Moment quasi begegnen, dann werden wir einen Timer setzen für 3 Minuten und dann den Keim, den wir dann nicht ganz ersticken, kurz ausdiskutieren, bis der Timer abläuft und dann weitermachen im Text.
Genau, und wenn wir merken, dass da noch mehr Material als nur 3 Minuten drin ist, dann machen wir da eine eigene Folge draus.
Genau.
Ja.
Ich sehe schon sehr, sehr viele Folgen, Leute.
Ja. I see lots of podcasts. Okay,
let's do this. Leute, ich stelle mal die ganz große Frage, was immer wieder aufgekommen ist im letzten Jahr. What the fuck is tribalism?
Yeah. Eigentlich.
Tribalism ist.
3 Minuten? Nein.
Tribalism ist Gruppendenken. Um es ganz kurz zu sagen. Also, wie ich es vorhin schon angerissen habe, In-Group gegen Outgroup. Wir gegen die. Und
wieso ist Tribalism schlimm?
Tribalism muss nicht schlimm sein. Es kann schlimm sein. Also Tribalism hat ganz oft eine negative Konnotation, aber dieses eine Gruppe zu haben, ist wichtig. Ich meine, oder?
Es ist vor allem auch der Grund, wieso wir überhaupt so weit gekommen sind. Letztlich, wenn es Tribalism nicht gäbe und wir alle individualistisch wären, dann würden wir wahrscheinlich alle noch in Steinhöhlen sitzen und irgendwelche, ja, keine Ahnung, Hölzer aufeinander hauen. Mhm. Weil nur dadurch, dass wir mit anderen zusammenarbeiten, weil wir sie eben als Teil unserer In-Group quasi definieren können, kommen wir überhaupt so weit und können wir mit anderen kollaborieren. Deswegen können wir auch wirklich einfach riesige Bauten, also letztlich, wenn man sich das vorstellt, irgendwelche Hochhäuser, finde ich, sind immer ein sehr schöner visueller Einblick daran, wie viel wir als Menschen auch erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten.
Ja, aber sorry, das ist jetzt mir aber sehr, sehr weit gedacht von so Cavemen und Tribalism zu Hochhäusern.
Ja, aber da ist für mich die Basis dieses Begriffes, kommt sie her. Weil letztlich, wenn du keine Stämme gehabt hättest, dann wären Menschen ja einfach, hätten sich ja nicht so weit entwickelt.
Also die richtig tollen Sachen, die Menschen schaffen, schaffen sie nur in Kollaboration.
Genau. Yeah.
Also nur Zusammenarbeit, aber das führt halt eben auch dazu, dass eben sich dann Gruppen bilden, die sagen, alle, die in unserer Gruppe sind, sind wichtig und alle, die außerhalb dieser Gruppe sind, sind entbehrlich.
Die Frage ist vielleicht erstmal, was sind denn so verschiedene Tribes oder Stämme, die wir uns zum Beispiel denken können? Also, ich meine, einer, über den wir jetzt heute quasi sogar schon geredet haben und einer, mit dem ich mich auch identifiziere, wäre zum Beispiel Afrodeutsch. Das ist ein Stamm in dem Sinne, aber genauso wäre auch Mann ein Stamm oder Frau. Oder gewisse Religionen können Stämme sein. Aber es kann natürlich auch viel, viel kleiner sein. Es kann auch nur sein, dass du deine Familie als dein Tribe quasi denkst. Und dann sind die Nachbarn die anderen.
Und man, ganz wichtig, man kann Teil von mehreren Stämmen sein.
Das auf jeden Fall.
Bestes Beispiel.
Ein schwarzer Jude.
Schwarzer Jude. Ich hab grad an Bayern gedacht. Wenn man sich die Politik der CSU anschaut, dass sie immer nach außen, außerhalb Bayerns, immer Bayern nach außen hin verteidigen. Mhm. Aber gleichzeitig hast du dann, aber ein bayerischer Politiker ist gleichzeitig auch ein deutscher Politiker. Mhm. Also wir kommen ganz schnell zu Nationalismus da auch, das ist auch Tribalism. Mhm. Aber du hast immer dieses, Tribalism ist eigentlich ein negativ besetzter Begriff und Tribalism bezeichnet eigentlich immer ein Wir gegen die. Und wenn das Wir gegen die in den Vordergrund allen Denkens rückt, dann wird es kritisch. Und es ist schön, eine In-Group zu haben, eben Afrodeutsch, dass du warst auf dem Kongress der Afrodeutschen oder wo war das?
Was genau, war das?
Kongress.
es war ein Treffen. Also ein
Treffen. Aber es ist halt schön, eine Gruppe zu haben, eine Gruppe Gleichgesinnter.
Das ist nicht Timothy Edgar, aber The Congress
of Blacks. The Congress of Germans.
We have the creed that.
Ich meine, und ganz ehrlich, das ist nicht abstruser als ein Zentralrat der Juden. Das ist das gleiche Konzept.
Das stimmt.
Das ist genau das gleiche Konzept.
Okay, let's make it happen. Oder?
Okay, Leute, so, okay, kurz zurück zum Thema.
Aber zurück zum Thema. Es ist schön, eine Gruppe zu haben von Gleichgesinnten, mit denen man sich austauschen kann. Dieses Gefühl, geil, hier muss ich mich nicht verstecken.
Genau.
Hier kann ich sein, wer ich bin. Das ist ein tolles Gefühl.
Hier werde ich verstanden. Hier muss ich mich nicht erklären. Mhm. Hier sehe ich andere Leute auch in meinen Erfahrungen so wiedergespiegelt auch.
Genau.
Oder mich in ihre Family halt, ne? Ich glaube, ein anderer Begriff ist Family.
Und das ist das, wo ich dann, um wieder zum Zentralrat der Juden zu kommen und der Frage von vorhin, das ist das, wo es bei mir kippt. Ich habe einfach persönlich ein riesiges Problem mit In-Group-Out-Group-Denken. Ich fühle mich ganz, ganz schnell unwohl, wenn die Gruppe um mich herum zu homogen wird. Ich fühle mich da wahnsinnig schnell unwohl, wenn Deshalb bin ich aus den jüdischen Jugendbewegungen. Es gibt einige und ich bin ganz schnell ausgestiegen, weil es zu sehr um das ging, was uns homogen macht, als um das, was uns unterscheidet. Und ich finde das, was uns unterscheidet, finde ich sehr viel angenehmer. Ich finde es sehr viel angenehmer, in einer in einer Gruppe von Freaks zu sein, als in einer Gruppe, die alle
von Normalität sieht man jetzt leider nicht, aber in Anführungsstrichen gedacht wird.
Genau, ich fühle mich von dem Konzept der Normalität abgestoßen. Und das ist als etwas, was bei mir ganz tief drin sitzt. Das heißt, ich bin eine Weile in der In-Group drin und dann habe ich ganz schnell ein Problem damit, dass es eine In-Group ist.
Weil du dann merkst, wie diese Gruppe gegen andere sich.
Nicht gegen andere, aber das anderes, es muss nicht immer dagegen sein, sondern einfach, dass anderes ein Problem hat, da reinzukommen.
Aber wenn du jetzt eine unglaublich inklusive In-Group hättest, wäre es ja quasi auch eine In-Group in dem Sinne, dass es einen Stamm quasi darstellt, aber würde trotzdem niemanden, der von außen oder die von außen kommen könnte, quasi abgrenzen oder abweisen.
Genau, und in solchen Gruppen fühle ich mich auch sehr wohl. Es gibt so eine Gruppe, in der bin ich auch mit dabei. Es ist also was heißt mit dabei? Es ist halt, wo ich das am meisten erlebe, dieses inklusive Denken, ist beim Theater. Weil es auch immer eine lose Gruppierung ist, immer ein loser Zusammenschluss. Aber ich mag das halt bei der Theaterarbeit, dass einfach so viele verschiedene Köpfe aufeinandertreffen und dass aus diesem verschiedenen Denken Großartiges entsteht. Aber um zurück zum Thema Tribalism zu kommen, das ist mein Problem mit Gruppen. Deshalb bin ich im jüdischen Gemeinschaftsleben nicht drin, weil es eben um das Gemeinschaftsleben, um Juden mit Juden geht. Und das ist mir zu ausgrenzend. Das mag ich nicht.
Das ist halt auch interessant, also wie sich den eigenen Raum und eigenen Platz schaffen, wiederum andere Leute exklusieren kann. Exkludieren ist das Wort?
Genau.
Ja. Exkludieren, Entschuldigung.
Genau, das geht Hand in Hand. Also wenn man sich als Gruppe, als Minderheit einen Raum schafft, einen Safe Space, wo man unter sich sein kann, dann grenzt du automatisch andere aus. Und das ist halt für mich eben ein Riesenproblem, weil du hast eben das Gute mit dem Schlechten. Du hast den sicheren Ort für dich, aber gleichzeitig trennst du dich von anderen ab.
Ich persönlich habe halt tatsächlich weniger Probleme mit. Ich sag dir mal zum Beispiel ganz konkrete Beispiele, aber nicht konkrete Beispiele, sondern Situationen, wenn zum Beispiel irgendwelche Frauengruppen gegründet werden oder irgendwelche People of Color Gruppen, zum Beispiel in Hochschulen oder so, kommt halt immer so, immer kommst du Gegenwind. So Männer so, wir wollen auch eine Gruppe. Und weiße Menschen, naja, wir dürfen ja keine Gruppe haben, dann wären wir Rassisten. Also der Punkt, warum ich es aufbringe, ist, ich glaube, diese Safe Spaces und diese Tribes werden unter anderem gebildet, weil man sonst total ausgegrenzt ist durch alles andere.
Ja.
Und sonst nicht teilnehmen darf.
Ja.
Und deswegen, ich mag meine Tribes. Also ich sehe das auch weniger, ich sehe es halt einfach als eine Realität, die halt einfach ist, was es ist. Und ich mag meine Tribes und bin gerne in meinen Tribes und habe auch, ehrlich gesagt, auch kein Problem damit, ehrlich gesagt, auch manchmal Leute, die nicht zu dieser Tribe zu gehören, auszuschließen. Nicht für immer, aber so situationsabhängig.
Aber dann hast du doch, und das ist etwas, was du vorhin angesprochen hast, diese Konkurrenz zwischen den verschiedenen Tribes. Du hast Feminismus und MeToo vorhin angesprochen, die MeToo-Debatte wichtig ist, aber genau, schwarze Frauen ausschließt.
Okay, also. Ja, genau, das wollte ich gerade machen. Also, bitteschön.
Sorry.
Hashtag Mansplaining. Also.
Also. Ich hab nein.
Halt den Mund. So, Hashtag MeToo wurde 2007 von Tarana Burke, eine afroamerikanische Aktivistin, gegründet. Und zum Zwecke wollen eben sich nicht alleine fühlen als Opfer von sexueller Gewalt oder Missbrauch. Ja, Nathan?
Warum Me Too? Was heißt Me Too?
Genau, Me Too heißt einfach ich auch. Also dieses Gefühl, ich glaube, was oftmals sehr rein kann, wenn man sexuelle Gewalt oder Missbrauch irgendwie erlebt, ist, dass man denkt, naja, das bin ja nur ich. Weil es immer noch ein Thema, also sogar trotz des MeToo-Movements, ist es immer noch ein Thema, was nicht so groß öffentlich besprochen wird, trotzdem. Sondern immer hinter verschlossenen Türen, wenn überhaupt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne absolut keine erwachsene Frau, die nicht in irgendeiner Form sexuellen Missbrauch oder Gewalt erlebt hat. Und dafür, dass es so viele betrifft, reden wir viel zu wenig drüber. Also es ist was komplett Alltägliches.
Möchtest du da vielleicht noch ein bisschen erklären, was dann auch quasi als sexuelle Gewalt alles zählt? Weil ich glaube, viele Leute, wenn sie das hören, glauben es nicht, weil jede Frau wäre dann, also es ist für viele Leute, glaube ich, schwer, sich vorzustellen.
Es ist überhaupt nicht, also ich kann halt nur sagen, so Leute, schon alleine in meinen, nicht meinen, sondern unserem engen Kreis. Mhm. Wir alle drei kennen mehrere Frauen, die vergewaltigt worden sind. Nur wir reden nicht drüber. Zwischen uns drei alleine. Ja. Und ihr wisst nicht drüber, weil es wird euch nicht erzählt werden. Und ich sag nicht, dass es erzählt werden muss, sondern der Punkt ist, Hashtag MeToo gibt's, sodass man auch, ohne dass man sich selber quasi aufgrund seiner Erfahrungen, ich sag jetzt mal, outet oder sich zur Schau stellt, dass man sich trotzdem nicht alleine fühlt. Und auch im größeren Sinne halt auch durch Twitter und Facebook und also soziale Medien. Ja, Nathan?
Vincents Punkt war aber, glaube ich, dass eben nicht nur Vergewaltigung sexuelle Gewalt darstellt,
dass es da verschiedene Formen gibt und
genau.
Ob du darauf mal
kurz eingehst. Achso, also sexuelle Gewalt heißt nicht nur wegen Vergewaltigung, sexuelle Gewalt kann halt auch Grapschen sein, sexuelle Gewalt kann auch einfach richtig, richtig aggressive und gender- und sexuell basierte Kommentare sein. Es kann im privaten Rahmen sein, es kann im professionellen Rahmen sein. Ich sag einfach nur, Leute, googelt. Man muss auch aber dazu sagen, was sexuelle Gewalt oder Missbrauch überhaupt genau ist und vor allem, wie es auch rechtlich definiert ist, ist von Land zu Land zum Teil unterschiedlich. Das muss sich halt auch ganz krass lernen. Und dann zum Teil innerhalb von Ländern, bei mir in den USA zum Beispiel, haben viele Bundesstaaten unterschiedliche Definitionen, von was denn genau was konstituiert. Auf jeden Fall, Hashtag MeToo bitte von Tarana J. Burke, gegründet, einer schwarzen Frau in 2007. Die meisten von uns, wenn wir überhaupt von Hashtag MeToo gehört haben, kam jetzt nach dem Harvey Weinstein-Skandal, also ja. Oktober 2017,
ja.
Haben die meisten das zum ersten Mal gehört. Und leider Gottes wird es in vielen Medien, auch viele, ich sag jetzt mal, große, sonst vertrauenswürdige Medien, also CNN, BBC, Guardian etc., New York Times, wird Hashtag MeToo immer noch von zu... Ja, über sie, dann können wir diskutieren. Aber der Punkt ist, Leute, die recherchieren sollten, geben den Credit an die Erfindung des Hashtags an Alyssa Milano. Naja, nichts gegen Alyssa Milano, aber Alyssa Milano ist eine weiße Schauspielerin. Das ist voll okay, dass sie das ist. Und es ist zum Teil wegen ihr auch sehr groß geworden. Nur mein Problem ist, Credit where credit's due. Ich habe wirklich ein Problem damit. Und das ist ja nicht nur etwas von dieser aktuellen Feminismusbewegung, sondern Feminismusbewegung, vor allem in den USA und England, in den letzten Jahrzehnten, dass die harte Arbeit, die ursprüngliche Arbeit, oftmals von People of Color, von Women of Color gemacht wird. Und noch dazu, dass, wenn man an Feminismus denkt, hier in unseren Anführungszeichen Westen, dass es halt dieser spezifische, weiße Frau Mittelschicht Feminismus ist. Und damit meine ich einfach nur, dass das doppelte und dreifache und vierfache, was weiß ich, Diskriminierung halt nicht mit einträchtigt. Und da kommen wir halt auf den Begriff Intersektionalität zurück.
Können wir ganz kurz, ich finde, das ist...
Oder bin ich zu ausgeweitet?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, eigentlich ist das der gute oder der perfekte Moment, um unser erstes Blitzsegment zu machen. Also ich darf jetzt in 3 Minuten Feminismus definieren.
Oh,
weil
shit.
Für viele Leute ist Feminismus ein Schimpfwort. Und ich finde, das sollte man gegensteuern und deswegen darfst du kurz.
Okay. Ich setze den Timer. Du darfst definieren ab
jetzt.
Gut. Ich darf definieren, ich werde nicht definieren. Denn ich bin der Meinung, 2018, wenn man nicht weiß, was Feminismus ist, go fuck yourself. Also nein, ich kann aber sagen, warum man Feminismus braucht. Feminismus braucht man, weil es 2018 ist und 50% von der Bevölkerung wird einfach physisch, wirtschaftlich, psychologisch, medizinisch auf allen Ebenen unterdrückt. Und es reicht. Feminismus hat auf jeden Fall eine negative Konnotation oder trägt oftmals eine negative Konnotation, so à la Witch Hunt und Männerhass, und man rate mal, von wem diese Mythen entstanden sind. Hi, Männer. Jedenfalls.
Also ich fühle mich gerade diskriminiert.
aber Feminismus im purem Sinne. Also klar, es gibt auch viele Leute, die sich als Feministen bezeichnen würden und die auch sagen, wir hassen Männer. Die gibt's auch. Genauso wie es in jedem Tribe Radikale auch gibt und Fundamentalisten.
Arschlöcher hast du überall.
Genau, Arschlöcher hat man überall. Aber Feminismus so à la basic heißt einfach nur, dass Männer und Frauen und alles dazwischen auf der Gender- und Geschlechtsebene gleichgesetzt werden soll und gleich gewürdigt werden sollte. Und das meine ich halt, ich sollte gleich bezahlt werden, obwohl ich eine Vagina habe. Ich sollte gleich behandelt werden. Ich sollte auch ohne Angst die Straße runterlaufen sollten. Ich sollte gleich respektiert werden. Ich sollte gleich einen Zugang zu Bildung und Medizin haben. Wüsstet ihr zum Beispiel, dass es in den USA absolut keine Gesetzbücher bezüglich dem männlichen Reproduktionssystem gibt?
Aber viele bezüglich des Weiblichen.
Genau. Mhm. Also, ne, niemand kontrolliert Penisse und Sperma und bla, aber Frauen, ulala. Da wird kontrolliert, was wir so mit unserer Gebärmutter machen. Und das ist Sexismus. Und wegen solcher Scheiße braucht es den Feminismus. Also Feminismus, wenn ihr immer noch nicht wisst, was das ist, oder wenn ihr überhaupt noch Zweifel dran habt, dass man es braucht, und damit meine ich auch, dass Frauen auch manchmal Zweifel dran haben, dass sie es brauchen. Da sage ich nur, Leute, googelt. Und ich finde, man hat nichts dabei zu verlieren, wenn alle wirklich gleichgestellt werden. Genau, aber ich
weiß nicht. Oh doch, Männer haben was zu verlieren. Die verlieren ihre Macht.
Stimmt, Männer verlieren ihre Macht. Und die Frage ist das so schlimm? Um mal Obama zu zitieren, Männer sollten jetzt vielleicht mal die Macht ein bisschen abgeben, denn man hat jetzt ziemlich scheiße, viel Scheiß gebaut als Mann bis jetzt. Vielleicht können Frauen es besser. Und ja, ich stimme zu. und noch eine Mythe, noch kurz aufzugreifen. Feminismus plädiert aber ganz gezielt nicht für die Dominanz von Frauen über Männer.
Und das ist, was viele Männer falsch verstehen.
Genau.
Und daher kommt diese negative Konnotation, dass viele Männer denken, Feminismus heißt, Frauen sollen die Macht übernehmen und besser gestellt werden.
Genau, aber ich weigere mich inzwischen. Also es gibt gewisse Sachen, die ich inzwischen nicht mehr...
Aber schlagen wir den Bogen zurück zu Tribalism. Mhm. Zu der Sache, dass du verschiedene Gruppen hast, die in dem MeToo-Movement, in der MeToo-Bewegung um Aufmerksamkeit ringen, oder?
Ja, auch. Also sehr vereinfacht gesagt.
Ja. Und ich meine, das ist ja mein Problem mit Tribalism ist auch, vor allem, dass du oft ein Whataboutism hast. Also das...
man sieht halt All Lives Matters, ne?
Ja, also. dieses Ja, schön und gut, aber was ist hiermit? Und dadurch sabotieren wir uns alle komplett gegenseitig.
Also wenn jeder quasi die Stimme des anderen gar nicht,
genau,
wenn hören lässt oder hörbar macht, weil quasi die eigene Stimme auch noch gehört werden will.
Genau.
Aber dazu muss ich halt auch sagen, also ich verstehe absolut, was du meinst, und ein Teil bei mir ist auch damit irgendwie d'accord. Dieses Jahr aber denken bringt bei mir aber ein paar einfach unangenehme, nicht mehr Gefühle,
sind auch Meinungen. Das meine ich ja. Ich finde das ja schlimm, dieses Jahr aber. Und das ist, was meinst du, ist bei der MeToo-Bewegung, inwiefern wird dann, also abseits von jetzt der Sache mit Alyssa Milano und der Gründerin der MeToo-Bewegung.
Tarana Burke. Say your name.
Ich habe den Namen heute zum ersten Mal gehört.
Genau.
Same.
Ja.
Aber Alyssa Milano hatte ich ja schon mal gehört.
Ich dachte übrigens, es sei Rose McGowan gewesen.
Another white woman taking the credit.
Yeah.
Which is fine. Well, not fine, but like, I'm glad they exist, but you know, anywho.
Aber inwieweit abseits davon, dass jetzt einer weißen Frau die Gründung von MeToo zugeschrieben wird, inwieweit kümmert sich die MeToo-Bewegung nicht um die Belange schwarzer Frauen?
Ich glaube, die MeToo, also sehr, sehr vereinfacht gesagt, und das ist jetzt auch, glaube ich, meine ganz persönliche Meinung, ich kann da nicht als Repräsentant von alle People of Color Frauen sprechen. Ich glaube, was Hashtag MeToo so in seiner jetzigen Form, wie gesagt, also durch Propagierung und Verbreitung von weiße Frauen, was auch schön und gut ist, also wichtig auch ist, dass es, wie gesagt, diese doppelte und dreifache Diskriminierung vergisst. Und also ich muss halt immer so Sachen, so zum Beispiel weiße Frauen gehen auf die Straße, weil sie weniger bezahlt werden als Männer. Ich schlage jetzt einfach mal eine Seite, die werden, keine Ahnung, 75% von des Gehalts eines Mannes bezahlt. Okay. Und dann gehen sie auf die Straße und beschweren sich, und zu Recht. Und dann vergessen sie aber, dass schwarze Frauen noch weniger verdienen. Also und Latino-Frauen, genau. Ja. Und Latino-Frauen noch mal weniger. Und sie, das merkt man dann halt auch zum Teil an, wie sie wählen. Und da komme ich auch ganz spezifisch zum Beispiel auf Trump zurück. Trump, der ja vor seiner Wahl als Präsident gesagt hat, grab him by the pussy. Das ist eigentlich etwas, ein Satz, wo man sagen würde, jede Frau, ob sie sich als Feminist bezeichnet oder nicht, müsste eigentlich sagen, boah, so ein Arschloch möchte ich ja nicht wählen. Die meisten Latino-Frauen haben ihn nicht gewählt. Also überwältigend. Die meisten schwarzen Frauen haben ihn nicht gewählt. Die meisten asiatischen Frauen nicht. Aber 50% von weißen Frauen haben Trump gewählt. Mhm. Und das ist eine Form von Tribalism. Das ist eine Form von Tribalism, wo die Ethnizität, das Weißsein, das Frausein übertrifft.
Das ist geil, dass du gerade amerikanische Politik ansprichst, weil in amerikanischer Politik merkt man Tribalism gerade sehr akut.
Voll.
Du hast ganz klare, zwei klare Lager. Genau. Die Demokraten und die Republikaner.
Viele dazwischen Leute wissen halt gar eben. Nicht, genau. Dass es dazwischen was gibt.
Genau.
Aber dazwischen gibt es aktuell auch nichts mehr, weil wenn du dazwischen bist, bist du ein Verräter. Wenn du nicht zum einen Lager, also wenn du ein Republikaner bist und jemand anders ist ein Demokrat, ist er ein Verräter. Wenn er kein Demokrat ist, aber kein Republikaner, ist er auch ein Verräter. Das Gleiche gilt aber auch für die Demokraten. Wir haben ganz klare Linien, die sich durch Amerika gerade ziehen. Und es ist, es gibt diesen Spruch, es ist Party over Country. Die Partei ist wichtiger als das Land. Und das ist Tribalism in seiner virulentesten und gefährlichsten Form, weil du verhärtete Linien hast, wir gegen die.
Aber das haben wir ja in der deutschen Gesellschaft genauso.
Es verhärtet sich immer mehr.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch dann quasi das Problem, dass dann einfach jeder nur in seinem oder ihrem Lager bleibt und da dann quasi auch nur unter sich quasi Meinungen austauscht.
Mhm.
Und wenn dann jemand zum Diskurs auch mit der anderen Seite gezwungen wird eigentlich, dann kann da auch kaum was Konstruktives bei rauskommen, weil Teil des Diskurses innerhalb der Stämme ist ja dann auch, oder innerhalb der Parteien ist ja dann eben auch, dass man sagt, okay, ja, die wollen eh nur quasi, was weiß ich, zum Beispiel die Steuern für Reiche senken. Und das ist tatsächlich eins der größten Probleme, das wir heutzutage haben, ist, dass Leute einfach sich dieses Stammesdenkens auch gar nicht so sehr bewusst sind.
Mhm.
Und ich finde, deswegen ist es halt ein unglaublich wichtiges Thema, dass du sagst, es ist auf jeden Fall, wie ich schon gesagt hatte, in uns drin, das können wir nicht vom Menschsein trennen, dass wir in Gruppen denken. Aber was wir machen können, ist versuchen, darauf aufmerksam zu sein und darauf aufmerksam zu machen, quasi, dass Leute wissen, okay, ich neige dazu, als Mensch in Gruppen zu denken oder in Grüppchen oder in Parteien oder in Stämmen. Und wenn ich dann konstruktiv was erreichen will, dann muss ich quasi darüber hinausgehen.
Das heißt aber auch, dass man sich immer bewusst sein muss, zu welchen Gruppen gehöre ich eigentlich? Also,
man muss sich selbst,
das ist ja die Sache, bevor du einen konstruktiven Dialog führen kannst, muss dir klar sein, wo komme ich eigentlich her? Wieso argumentiere ich so, wie ich argumentiere?
Und es geht in zwei Richtungen. Es ist einerseits, in welche Gruppen gehöre ich, aber auch welche Gruppen denken, dass ich zu denen gehöre. Mhm. Und,
aber wollen wir dieses Spiel mal kurz machen?
Ja, ich wollte, genau. Welchen Gruppen gehören wir eigentlich an?
Genau. Nada, magst du anfangen? Zu welchen Gruppen gehörst du an? Zu welchen Gruppen meinst du, dass Leute denken, dass du dazu gehörst?
Also ich gehöre zu den Gruppen Deutsch. Ich bin Deutscher. Ich bin Bayer, ich bin Münchner, ich bin Jude, ich bin klein. Das ist eine Gruppe mit Vorurteilen behaftet und mit, jetzt sagst du als großer Mensch.
Also nur mal ein bisschen sagen, Nathan ist so wie 1,65?
Hey, 1,67.
Entschuldigung, 1,67 und Vincent ist 1,93?
Und die zwei grenzen mich die ganze Zeit aus, weil... Aber das ist ein Thema für Nahen.
Aber ich bin nicht. Aber Leute, das ist ganz klar, ich bin trotzdem die Kleinste im Raum. Also.
Ja, stimmt.
Ach, das heißt, du gehörst dann noch zum Tribe, der sehr klein.
Nein, ich bin gar nicht so. Okay, anywho, moving on. Nathan, hi.
Hi. ich bin klein. Ich bin ein. Okay. Großes Thema Gruppendenken. Darf ich kurz auf eine Tangente gehen? Gerne ein Timer. Ich erkläre die Tangente kurz und dann setze ich mir den Timer.
Ja.
Gruppendenken. Ich bin ein Nerd. Und jetzt kommt das, wo ich drauf hinaus wollte. Ich bin auch ein Star Wars Fan. Und Star Wars hat gerade einen sehr interessanten Bürgerkrieg, der gerade läuft in der Fangruppe. Und
bist du etwa einer von den Sequelists?
Okay. So, ich setze jetzt den Timer, es geht los, ich habe 3 Minuten.
Erklär uns mal den Bürgerkrieg in Star Wars.
Nein, das veranschaulicht Tribalism gerade sehr, sehr schön.
Aber vor allem auch an einem etwas abstrakteren Beispiel. Ich glaube, das ist auch immer ein Problem, weil...
Du nimmst mir gerade Zeit von meinem Timer weg. Ich habe auf Pause gedrückt und er erzählt weiter, ja?
Nein, Vincent soll die Klappe halten und du sollst mal den Bürgerkrieg erklären.
Nein, Vincent, erzähl. Was wolltest du sagen?
Nein, weil das Problem ist, wenn man das immer bei so echte Weltphänomenen quasi beschreibt, ist es auch sehr schwierig für viele Leute, dass dann unabhängig von irgendwelchen Ideologien zu betrachten. Deswegen ist es, finde ich, auch gut, dass du jetzt ein abstraktes Beispiel Star Wars nimmst, weil es, oder ein fiktionelles, er hat so traurig geschaut. Nein, Star Wars ist nicht echt.
Ich finde, es ist ein tolles Beispiel, um zu zeigen, dass Menschen aus allen möglichen Gründen
Kriege machen.
Blöden Streit anfangen.
Okay, können wir jetzt mal erklären?
Okay,
so.
Also, Star Wars. Fängt damit an, dass wir hatten die originale Trilogie aus den 70ern und 80ern. Dann kamen
Be quiet.
Ab 99
Be quiet.
Die neuen Filme raus, die Prequels, die sogenannten. Und fast alle Star Wars Fans finden diese Filme fürchterlich. Es gibt jetzt eine neue Generation. Es gibt eine neue Generation, die diese Filme auch gut findet. Ich bin klar in dem Lager, ich finde diese neuen Filme fürchterlich. Jetzt kamen die ganz neuen Filme raus, mit den alten Leuten, mit Luke Skywalker und mit Han Solo.
Also du machst quasi Unterschiede zwischen Anfang 2000er und 2010er Filme.
Ich Unterschiede mache, dazu komme ich.
Also okay.
Es kamen die ganz neuen Filme raus, erst das Erwachen der Macht und jetzt die letzten Jedi. Und da geht der Bürgerkrieg los. Mit die letzten Jedi hat der Regisseur die Erwartungen aller Fans auf den Kopf gestellt und zum Teil enttäuscht. Und es gibt die Leute, die letzten Jedi großartig finden, dazu gehöre ich, und es gibt die Leute, die letzten Jedi fürchterlich finden und ein Verbrechen gegen das, was Star Wars ist. Und du hast gerade jetzt ist es so, jedes Mal, wenn im Internet irgendwann eine Diskussion über Star Wars losgeht, beharken sich diese beiden Seiten aufs Übelste und halten sich gegenseitig für Vollidioten. Du verstehst Star Wars nicht, du weißt nicht, worum es geht. Es ist im Prinzip ein Religionskrieg.
Das Ding ist, sie glauben ja alle an denselben, in Anführungszeichen, Gott, und zwar Star Wars, Punkt.
Rede mit Christen, Juden und Moslems, du hast das gleiche Konzept.
Ja, deswegen aber...
Die gleiche Scripture, aber unterschiedliche Auslegungen.
Und unterschiedliche Evangelien.
Unterschiedliche Evangelien. Ja. So verhält sich Nerdtum schon immer. Du hast Leute, die sagen, das ist Kanon und das ist nicht Kanon. Und Kanon ist ein Begriff, der aus dem Christentum entlehnt worden ist. Ja. Also so viel zum Thema Tribalism. Tribalism, In-Groups und Out-Groups können sich zu jedem noch so banalen Thema bilden. Mhm. Und Menschen können zu jedem noch so banalen Thema leidenschaftlich diskutieren. So, das sind meine 3 Minuten
gewesen. Okay, ich habe 17 Sekunden, wenn wir eh schon bei Nerd-Themen sind. Kennst du Rick and Morty wahrscheinlich?
Natürlich kenne ich
Rick and Morty. Ja, genau, da gibt es auch eine Folge, wo es auch Tribalism gibt zwischen den Leuten mit spitzen Nippeln und runden Nippeln.
Ja.
Also es ist halt wirklich so, dass zu jedem, es macht irgendwo Sinn.
Nippel sind halt Nippel.
Ja, aber es ist das banalste Thema der Welt. Wieso? Und trotzdem ist es in dem Fall, natürlich gibt es hoffentlich keine Leute, die sich streiten wegen ihrer Nippelform, aber wie Nathan schon richtig sagt, Tribalism kann zu den banalsten Themen aufkommen.
Aber ernsthaft? Also streiten sich Leute um ihre Nippel?
Achso, Rick and Morty ist eine Comic-Show.
Du kennst Rick and Morty nicht?
Nein.
Oh, okay. Was bist denn du für eine? Du kennst Rick and Morty nicht.
Ja, du. Das kann ich sagen.
Einfach creepy von Era Demonstrando.
Welcome to the first episode of Two Nerds and a Black.
Two Nerds and a Black Girl. So,
Aber eben, um mal weiter meine Tribes, eben, ich bin Nerd, aber dann darunter eben, ich bin noch Star Wars Fan, ich bin Star Trek Fan und so weiter und so fort. Und das sind alles Klassifizierungen, das sind alles Gruppen, in denen ich mich zu Hause fühle, von denen ich mich aber auch abgestoßen fühle, siehe dieser Star Wars Bürgerkrieg. Ja, ja. Ich liebe Star Wars und ich gleichzeitig denke ich mir, um Gottes Willen, das sind die beschissensten Menschen, die man sich vorstellen kann.
Und jetzt werden die ganzen Star Wars Trolls jetzt auf unseren Podcast Kommentar.
Ja, es ist schwierig. Ich meine,
kommentiert, was haltet ihr von den Prequels und von den Sequels?
Nein, wir kommentieren jetzt Star Wars nicht weiter, sondern machen weiter mit deiner Liste.
Was sind deine
Gruppen? Ich muss euch was gestehen, ich bin auch ein Nerd. Ich bin Wissenschaftler. Ich würde mich...
Wie arrogant das rüberkommt.
Ich finde das echt.
Just pulling your leg.
Wow, okay, ouch.
Nein, das ist klassischer Anti-Intellektualismus. Ah, du bist Wissenschafter.
Mhm. Ich glaube, es kommt...
Okay, ich...
Nein, Chemiker. Du brauchst dich dafür nicht...
Okay. Ich mach einfach mal...
So, auf Liste, jeden okay? Fall. Also, er ist Wissenschaftler, er ist genau. Er bezeichnet sich als ein Er.
Ich würde mich dann... Ja, auch als Mann identifizieren. Ja. Ich identifiziere mich innerhalb der Wissenschaft auch je nachdem, mit wem ich rede, unterschiedlich. Also zum Beispiel als Chemiker oder mit manchen Leuten würde ich auch sagen, dass ich Nanotechnologe bin, wenn ich mit Chemikern rede. Das heißt, das kann dann innerhalb der Gruppe auch nochmal anders sein. Ich bin Afrodeutsch, ich bin Berliner, ich bin... Was noch?
Bruder, Freund.
Ja, aber das würde ich ja dann schon auch als... Also da
den das Tribe als Familie, genau. Identität und nicht Tribe, das sind ja zwei unterschiedliche Sachen.
Kannst Identität
nicht, und Tribe... Jetzt
nee, ich meine eher so Brother.
Ach so, ja, okay. Also ich identifiziere mich als schwarz.
Sportler?
Ja.
Dreadhead?
Ja, aber das sind alles irgendwie... Ich finde gar nicht, dass es bei mir so viele Tribes in dem Sinne gibt, die wo ich mich mit identifizieren würde. Also vielleicht habe ich jetzt ein paar vergessen, aber die wären eigentlich so die häufigsten, mit denen ich mich identifiziere. Und dann, was du halt gesagt hast, auch Dreadhead und Sportler, klar identifiziert mich das und andere würden mich zu diesem Stamm hinzufügen, aber ich denke nicht aktiv darüber nach, dass ich dazugehöre. Was, glaube ich, eben auch ein Aspekt ist, dass man einfach dass es einem nicht unbedingt bewusst sein muss, in welchem Tribe man sich aufhält. Also zum Beispiel auch der Stamm jetzt meinetwegen von weißen deutschen Männern würde selten darüber nachdenken, dass man sie so identifiziert.
Nee. Also ich schaue sich so White Nationalists an und die sind sehr sich bewusst.
Dass man die weißen deutschen eben, Männer und ich...
Die Gruppe der weißen deutschen Männer ist deutlich größer als die Gruppe der weißen deutschen Nationalisten.
Ja.
Ja. Und das ist halt eben ein
Tiki-Torches und so.
Ja.
Ja.
Das sind amerikanische
Nationalitäten. Ganz was anderes.
Du bist dann.
Mein Tribes. Okay, ich bin schwarz. Das wird für mich immer als oberste Prior stehen. Ich bin Frau immer als zweites. Ich bin Künstlerin. Das ist mir ganz wichtig. Ich bin Third Culture Kid. Also Third Culture Kid. Ich werde da was reinposten ins Glossar, aber effektiv. Ich komme aus zwei verschiedenen Kulturen und bin noch zudem in anderen Kulturen aufgewachsen.
Yay!
Hey! Okay. Bye, Vincent. Two Third Culture Kids and a German.
Vorher nicht, ich war ja in England.
Okay, nevermind.
Yeah. Wir lassen dich in unseren Club, wenn du willst.
Genau, also das sind, weil klar gibt es dann so anhand von meiner Hobbys oder mein sonstiges Privatleben natürlich auch weitere Tribes, die halt aber auch, glaube ich, weniger interessant sind, sondern so, das sind so die Mainstream-Tribes. Ich bin schwarz, ich bin Frau, ich bin Künstlerin und ich bin Third Culture Kid. Und auch in dieser Aufstellung, wie ich es gelistet habe, ist es mir auch wichtig und in dieser Prio-Liste handle ich auch.
Hast du Feministin als separaten Tribe oder zählt es für dich zum Tribe Frau?
Für mich zählt es zum Tribe Frau, weil ich überhaupt nicht verstehen kann, wie eine Frau keine Feministin sein kann.
Und das ist Tribalist Denken.
Das ist vielleicht Tribalist Denken, aber ich kann halt nicht. Also einerseits denke ich mir, Feminismus erlaubt auch, dass andere Frauen ja die Wahl haben, sich als Feministen oder nicht Feministen zu begreifen. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich sage nicht, dass jede Frau Feminist sein sollte, so gezwungenermaßen, sondern ich kann es emotional nicht verstehen. Mhm. Ich kann nicht verstehen, warum man nicht gleichberechtigt sein möchte. Wieso? Mhm. Wieso? Was findest du so sexy an die Diskriminierung deiner Vagina, dass du da nicht dazugehören willst? Ja, Vincent. Ja. ihr seht das gerade nicht. Die Jungs heben gerade so immer die Hände, wenn ich über
das Problem ist, ich will jetzt auch für niemanden sprechen, aber das war eine Rechtfertigung, die ich mal quasi gehört habe, ist, dass sich eine Person einfach nicht diskriminiert gefühlt hat und dadurch nicht der Meinung war, dass diese Diskriminierung ein Problem wäre. Und ich hatte auch mal eine Diskussion, wo mir dann jemand entgegnet hat, dass die Welt halt so ist und dass man sich dann als Frau zum Beispiel auch eben hochschlafen müsste.
Oh lala.
Und es gibt auch Leute, denen das klassische Rollenbild, die sich wohl in dem klassischen Rollenbild fühlen.
Genau.
Für die das völlig in Ordnung ist. Ja, ich finde das toll als Frau, dass, ich drücke es jetzt überspitzt aus, dass die Küche mein Reich ist. Und dass ich im Haus das Sagen habe und der Mann schafft das Geld an und der Mann ist das Oberhaupt, aber
die Frage nach Karriere oder Arena, das ist eine andere Frage.
Manche Menschen eben nicht. Für manche Menschen ist das ja, den passt die Situation so, wie sie ist, und deshalb verstehen sie den Aufschrei nicht.
Aber Feminismus sagt, du darfst die Wahl haben. Und ohne Feminismus würde man nicht die Wahl haben.
Und manche sagen, ich brauche die Wahl nicht, ist doch alles gut. Na, und ja.
Aber das finde ich, hast du ja auch in jeder Gruppe irgendwie. Es gibt ja auch Leute, die Minderheiten sind, aber dann sagen, ja, meine Güte, ich habe hier und da mal irgendwelche dummen Kommentare bekommen, aber ich sehe es nicht als Problem.
Ja, man sieht O.J. Simpson an, ne? What happened to that guy?
Juden in der AfD.
Oh ja.
Das ist eine Art der kognitiven Dissonanz, die ich nie verstehen werde. Aber die gibt's. Aber das ist halt auch, die haben sich ihren Tribe gesucht. Juden in der AfD.
Ja.
Aber ich finde das gerade interessant. Ihr beide habt, glaube ich, wie viel hast du gelistet? 4 Tribes maximal?
Ja.
Ich hätte noch Ewigkeiten weitermachen können.
Das würde jetzt ein bisschen cheesy, aber ich finde halt, in erster Linie sehe ich mich schon auch einfach als Teil vom Tribe Menschen.
Aber da bin ich ganz bei dir.
Das ist halt schon eigentlich so die Sache. Es gibt
das hört auch, sich so nach Colorblindness.
Nein, aber deswegen finde ich ja auch den Begriff Rasse so schlimm, weil es halt einfach, es gibt nur eine menschliche Rasse in dem Sinne. Und das, klar gibt es da so von einer sozialen Ebene her Problematiken und versuchen Leute von der sozialen Ebene her Schubladen zu erfinden. Mhm. Aber das Problem ist letztlich, das habe ich beim letzten Mal auch nicht ganz kurz angesprochen, aber letztlich, oder Zeit für ein Minisegment.
Minisegment, es geht los.
Vincent und Science. Das habe ich beim letzten Mal ganz kurz angesprochen eigentlich, dass es bei Menschen keine wirklichen Rassen gibt, weil sämtliche Eigenschaften, die wir haben, seien es jetzt, keine Ahnung, Nasenform, Hautfarbe, Augenfarbe, sonst was, ist bei uns immer ein Kontinuum. Also das heißt, wir können von ganz weiß bis so schwarz, ich bin lila, können wir Leute wirklich nebeneinander aufstellen und das ist dann einfach nur ein Farbverlauf. Und genauso kann man das mit jeder einzelnen Eigenschaft, die Menschen haben, machen. Deswegen gibt es da keine klaren Rassen, wo man dann sagen könnte, okay, hier ist eindeutig quasi ein Cut und da werden dann die Leute deutlich dunkler. Was dazu kommt, genetische Variation innerhalb von Populationen ist viel, viel größer als die genetische Variation zwischen Populationen. Das heißt, die genetische Variation zwischen Europäern im Vergleich zu Afrikanern ist kleiner als die genetische Variation innerhalb von Europäern.
Wenn Sie mal tief durchatmen.
Genau. Dann komme ich jetzt nämlich zum zweiten Teil, wo Tribalism überhaupt herkommt, ist letztlich, dass in unserem Gehirn ich nenne es gerne das Lizard Brain, noch haben. Das ist einfach der Teil, den auch zum Beispiel einen Hund hat, wenn er jetzt quasi uns als Rudel, also wenn man mit dem Hund Gassi geht, sich als Rudel denkt und dann einen anderen Hund abgrenzt. Genau dieser viszerale Teil des Gehirns, der einem dann sagt, der ist anders, den musst du ablehnen. Genau dieser Teil ist dann auch, wo Tribalism herkommt. Mhm. Das ist der sogenannte Mandelkern oder die Amygdala.
Das ist keine Tangente mehr. Das ist sehr wichtig für Tribalism. Das würde ich jetzt mal sagen.
Ja. Okay, Mini-Segment vorbei. Genau, das ist dann die Amygdala. Und letztlich, was ich auch immer meine, wenn ich sage, man muss sich Sachen quasi hinterfragen und quasi nach vorne bringen, ist fast wörtlich gemeint, insofern, dass wir halt den Neokortex haben, wo wir Sachen machen wie planen, vorausdenken, kritisch Sachen durchleuchten. Und das ist quasi der Teil, der uns menschlich macht, der uns bewusst macht. Mhm. Und die Amygdala ist an sich einfach nur der Teil, der zum Beispiel für Emotionen auch verantwortlich ist. Es ist auch menschlich, dass wir beides haben, dass wir nicht sagen, wir sind keine, wie heißen die, Vulkanier, ja. Danke. Ha!
Vulcans.
Die mit den spitzen Ohren aus Star Trek, Mr. Spock.
Ja.
Für die, die es nicht wissen.
Kommt auch ins Kloster. Genau, wir sind keine Vulkanier, das heißt, wir sind zu keinem Zeitpunkt 100% rational, sondern wir haben nämlich immer diese Emotionen und wir werden immer quasi einen Bezug zwischen diesen beiden Teilen unseres Gehirns haben. Aber was wichtig ist, dass wir trotzdem nicht einfach blind akzeptieren, was unser Emotionszentrum quasi sagt. Das ist ja die Sache. Jeder von uns trägt diesen Kern in sich oder diese Saat. Und das Wichtige ist einfach, dass man lernt, damit umzugehen. Ich habe genauso wie jeder andere auch immer mal wieder Gedanken, wo ich merke, okay, ich definiere mich gerade als Teil einer In-Group und definiere dann andere als Teil einer Out-Group. Zum Beispiel auch in der Wissenschaft, wenn ich jetzt die Publikation von einer anderen Gruppe sehe, die vielleicht noch, einen wissenschaftlichen Anspruch haben, ich habe es aber auch einen vielleicht. Okay. Aber genau, das ist ja. Nur weil ich die Gruppe an sich nicht mag, lehne ich auch deren Wissenschaft ab. Und das ist unglaublich schwierig und es ist ein unglaublich großes Problem innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft auch, dass man Sachen nicht immer aufgrund ihrer wissenschaftlichen Validität betrachtet, sondern teilweise
wo sie herkommen.
Wo sie herkommen. Das ist wo sie herkommen, genauso auch geografisch gemeint, wie halt von der Person, die es tatsächlich publiziert hat.
Aber das ist...
Fertig.
Ja, aber das
ist... Danke für den Science-Slam.
Aber das ist genau das von Tribalism, dass wir halt dann das, was anders ist, was außerhalb der In-Group ist, gar nicht mehr ernst nehmen. Also, dass wir denen nicht auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Da müssen wir uns halt immer bewusst sein, also eben, dieses bewusste Herangehen an Diskussionen ist dem anderen die Möglichkeit geben, dich zu überzeugen. Ja?
Ist jetzt schade, dass du den Satz so beendet hast. Ich wollte gerade sagen, deswegen begrüße ich auch politische Diskussionen mit Leuten, mit denen ich nicht d'accord bin. Quasi, wenn ich mich mit einem AfD-Wähler in den Raum, also in den Raum setzen kann, oder in meinem Beispiel war es ein AfD-Wähler, den ich in Spanien beim Pilgern getroffen habe.
Mhm.
Und wir waren wirklich lange Zeit zu zweit. Das war ein älterer Mann, ich glaube 67, wohnt, ja, das ist ja nicht wichtig, aber wohnt in Deutschland, und bekennender AfD-Wähler. Und ich habe mich trotzdem mit ihm zivil quasi auseinandersetzen können und ihn vielleicht nicht überzeugen können, aber ich hatte zumindest eine wertvolle Diskussion. Und ich finde, das ist auch Teil davon, dass man eben nicht direkt sagt, okay, du hast einen Fehler gemacht oder du gehörst zu einer Outgroup und deswegen lehne ich alles ab, was du bist, sondern ich finde, da ist es dann auch die Verantwortung von jedem Einzelnen, dass man da sich hinterfragt und sagt, okay, lehne ich jetzt das ab, was die Person sagt, oder lehne ich ab, was die Person darstellt für mich, ohne wirklich darauf eingehen zu wollen.
Ich finde das ganz interessant, weil ich hatte auch schon eine interessante Lagerfeuerunterhaltung mit einem NPD-Abgeordneten. Das war...
Hast du dich geoutet in der...
Oh ja, das war bei einem Lab. Wir saßen am Lagerfeuer und hatten schon ein bisschen was getrunken und irgendwann sagt der Typ neben mir, ich muss ja mal sagen, ich bin ein NPD-Abgeordneter. Ich war ja nicht so, trifft der Schlag. Ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll, und dann habe ich darauf reagiert mit, ach ja, ich bin Jude.
Oh.
Und dann hat ihn der Schlag getroffen. Das war geil, das zu sehen, wie es bei ihm so...
Und erstmal Stille am Lagerfeuer.
Und seine Reaktion war, na, dann trinken wir jetzt erstmal einen zusammen. Das war seine Reaktion.
Ja, ja.
Hat er mir eine Zigarette angeboten, wir haben eine zusammen geraucht, wir haben zusammen getrunken. Und dann haben wir drüber... Ich habe ihn dann gefragt, wieso bist du bei der NPD?
Und noch dazu Abgeordneter.
Und ich meine, das war vor Jahren, da gab es noch keine AfD. Aber das war ein echt surreales Erlebnis, weil der Typ an sich eigentlich ein netter Kerl war.
Aber genau das ist das Gefährliche.
Und das ist, aber das Gefährliche kommt eben auch, ich glaube, dass die Unterhaltung an sich, die wir hatten, Gutes bewirkt hat, weil ich war der erste Jude, mit dem er gesprochen hat.
Dass er, wo er weiß, dass die jüdisch ist zumindest.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich der erste Jude war, mit dem er gesprochen hat. Das sind NPD-Abgeordnete vom Land, garantiert hat er noch. Ich meine, so oft, wie ich zu hören bekommen habe, euch gibt's noch, oder du bist der erste Jude, den ich kenne.
Aber ich muss halt auch sagen, ich finde diese, was du gerade gesagt hast, also einerseits denke ich, alles Story voll lustig, weil ich kann mir so die Situation so voll visualisieren. Andererseits finde ich diese, was du gerade gesagt hast, wegen, naja, ist er doch ein ganz netter Mensch, total gefährlich.
Du hast mich nicht ausreden lassen.
Okay, ich
sprich weiter. Jein. Es ist nämlich wichtig, und wir vergessen in unserem Tribal-Denken oft, dass die andere Seite auch nur Menschen sind.
Mhm.
Und wir vergessen oft oder lassen uns gern dazu hinreißen, die anderen als das Böse zu sehen.
Ich bin eigentlich der Meinung, dass wenn du jemand anders ausrotten bist, dann bist du das Böse.
Bin ich hundertprozentig auch deiner Meinung. Das ist das Schwierige der Situation, wenn ich das Gefühl habe, die wollen mir an den Kragen. Die wollen mir persönlich an den Kragen. Hm. Aber sobald du die Diskussion tatsächlich auf einer persönlichen Ebene führst,
auf einer menschlichen Ebene
führst, wollen sie dir persönlich ja gar nichts mehr.
Ah ja.
Aber das, und also
das,
ich finde,
was eine ganz,
okay.
An der Stelle finde ich, würde ich gerne darauf eingehen, dass du diese Vilifizierung ist schon auch immer ein Teil von, wie du sagst, virulentem Tribalism. Diese Diese Vilifizierung ist immer, finde ich, ein sehr gefährlicher Bestandteil von, wie du sagst, virulentem Tribalism. Insofern, als dass man eben der Outgroup noch nicht mal ein Gesicht gibt.
Mhm.
Und das Problem ist ja aber auch, dass Leute dann quasi ihr Fundament als Person darauf basieren, zum Beispiel, dass sie ein weißer Nationalist sind. Und wenn du dann dieser Person begegnest, als Jude oder als Schwarzer oder als irgendeine andere Minderheit, und sie dann merken, ha, diese Person ist ja ein Mensch, die ist ja gar nicht dieses Feindbild, was ich mir aufgebaut habe, dann versuchen Menschen, das ist dann eben diese kognitive Dissonanz, versuchen Menschen dann eben zu erklären, okay, du bist einfach einer von den Guten, in ganz großen Anführungsstrichen, um quasi nicht sich selber hinterfragen zu müssen.
Ja.
Aber das wäre die logische Konsequenz zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen meine ich, muss man das eben auch immer logisch und rational durchleuchten, was man denkt. Wenn in diesem Moment man denken würde, okay, ich habe jetzt davor, keine Ahnung, 10 Jahre immer irgendwelche Hasspredigen über Juden veröffentlicht und merke jetzt, okay, Juden sind auch nur Menschen in dem Sinne, dann wäre die logische Konsequenz, zumindest wie ich das herleiten würde, wäre dann, dass meine Hasspredigen falsch waren.
Aber das
passiert nicht, genau, weil es schwierig ist für Menschen, weil sie dann eben eher die einfachere Lösung finden, zu sagen, okay, es gibt halt einfach ein paar, die okay sind, oder hey, ich habe ja nichts gegen dich, aber die anderen sind ja alles schlimm.
Ich muss mal kurz zurückkommen, also auf dieses ganz spezifische Beispiel wegen Nathan, der Deutschjude, am Lagerfeuer mit einem NPD-Abgeordneter. Und weil ich bräuchte mal ein bisschen Kontext, um einfach darauf zu reagieren zu können. Wart ihr da alleine am Lagerfeuer?
Größtenteils, ja.
Größtenteils.
Also da hin und wieder, ich glaube am Schluss waren es nur noch wir zwei.
Okay.
Mhm.
War deines Wissens noch irgendein anderer NPDler?
Ja, die ganze Gruppe neben uns, das war eine Nazi-Gruppe.
Und die haben die mitgekriegt, wer du warst?
Am nächsten Tag wussten die das garantiert, ja.
Okay. Was ist dann passiert?
Nix, nur dass wir, diese Gruppe, glaube ich, nie wieder zu irgendwelchen Cons eingeladen wurde.
Wo du gesagt hast, das ist doch eigentlich ein ganz netter Mensch, dieser Art.
Du hast mich nach wie vor falsch verstanden. Ich bin immer noch nicht
wert. Aber ich meine, ich habe dich richtig verstanden, nur ich möchte erklären, warum ich das sehr gefährlich finde.
Ja.
Warum ich diese Vilifizierung von gewissen Gruppen Menschen, und wir nehmen gerade extreme Beispiele, Menschen, die meinen, andere Menschen würden nicht auf dieser Welt gehören, oder Menschen, die meinen, gewisse andere Bevölkerungsgruppen seien untermenschlich, unter Menschen. Und dementsprechend sind sie zu töten oder auszubeuten. Mhm. Auf individueller Ebene kann man, ja klar, ne, kann man sich verstehen, Bier trinken, eine rauchen, man ist vielleicht mal die Ausnahme oder die sind die Ausnahme auf jeden Fall. Nur, Nathan, ich muss sagen, wärst du da irgendwie unter der Straße unterwegs gewesen, in der Kippe, und er und noch ein paar von seiner Homies in der NPD hätten dich gesehen, würdest du hier nicht leben stehen. Das ist so mein Problem mit, ist eigentlich ein ganz netter Mensch. Das ist auch ein Einzelfall ein ganz netter Mensch.
Du hast meine Aussage falsch verstanden.
Ja?
Ich habe mit meiner Aussage, wenn nicht, dann ist es ja okay. Das ist, was du hörst.
Nein, ich sage nicht, dass es okay ist, sondern ich finde es überhaupt sehr problematisch, die politischen Ideologien eines Menschen aufgrund seiner, in Anführungszeichen, Persönlichkeit zu
Entschuldigen. Entschuldigen. Ja, nein, und das meine ich ja nicht.
Oder es ist vergessen. Er ist kein guter Mensch.
Nicht. Du hast mir nicht zugehört. Diese Leute wurden nie wieder auf Cons eingeladen. Warum wurden die nie wieder auf Cons eingeladen? Weil alle drumherum angefangen haben, Terz zu machen, weil sie keine Nazis auf der Con haben wollten.
Ja, aber ich kann halt nicht verstehen, wieso man...
Weil man immer noch... Also, ich habe ein Riesenproblem mit Ideologien, die mich ausmerzen wollen. Wieso sollte ich das nicht haben?
Ja, klar.
Aber ich muss trotzdem noch in der Lage sein, diese Menschen nicht selbst ausmerzen zu wollen.
Ja.
Das ist der Kern. Das heißt, ich muss trotzdem in der Lage sein, diesen Menschen als Menschen mit Bedürfnissen und Ängsten zu begreifen und gleichzeitig ihm seinen Ideologien alles entgegenzusetzen, ohne ihm das Recht abzusprechen, Mensch zu sein. Weil
das teilweise auch einfach viel frustrierender sein kann für jemanden, der dich quasi als Untermenschen, wie du sagst, bezeichnen wird.
So,
wenn du dann immer noch quasi nach dem Motto, they go low, we go high.
Fuck going high. Nee, ohne Scheiß. Also ich hab da nicht die Empathie. Weil ich finde einerseits super stark und super toll, was ihr da gerade vertritt, und wegen, das sind ja aber trotzdem Menschen. Ich habe aber diese Stärke nicht. Ich sehe einen Nazi und das ist ein Nazi und dieser Nazi ist für mich kein guter Mensch, egal wie er sich sonst verhält.
Aber das hat der auch niemand gesagt.
Nein, aber ich meine, der Punkt ist, ich unterhalte mich da auch nicht mit ihm. Ich versuche ihn auch nicht als ebenfalliger Mensch, der mit Ängsten und Nöten zu sehen. Für mich ein Nazi ist ein Nazi ist ein Nazi. Punkt.
Mhm. Und das ist ja, ich meine, das ist geil, dass du es für dich gerade so auf den Punkt bringst, weil das ist ja der Clou an Tribalism.
Ja.
Ja.
Das ist der Clou an Tribalism. Und es gibt eben Gruppen oder Mentalitäten, die so entgegengesetzt sind, dass ein gemeinsames Einander zu finden unmöglich ist.
Nicht nur das, sondern auch ganz spezifisch, es gibt gewisse Tribes. Also ein Punkt, den wir ja auch angesprochen haben, ist ja so, warum haben manche Tribes was gegen andere? Man kann es ja zum Beispiel auf Race zurückbringen. White Nationalists haben ja die Angst, dass irgendwelche People of Color sie ja ausrotten, übernehmen wollen. Ne? Okay, das ist für sie eine Realität, die aber komplett Fiktion ist. Der andere Teil, von wegen White Nationalists wollen People of Color ausrotten, das ist eine Realität. Und das ist mein Problem damit. Und dann kommen wir auch so ein bisschen...
Aber das Problem daran ist, dass die tatsächlichen White Nationalists, die wirklich alle Minderheiten ausrotten wollen, und die Leute, die halt nur...
Die apathisch dazugehören. Das ist genauso schlimm.
Den Effekt nochmal verstärkt.
Aber die sind nicht unbedingt dieser Ansicht. Das ist, was ich meine.
Aber meiner Meinung nach, Apathie, wenn du den Mund nicht aufkriegst, dafür oder gegen, dann bist du dafür. Punkt.
Richtig. Aber es gibt Leute
Mitläufer.
Aber es gibt Leute, mit denen kann man reden, und es gibt Leute, mit denen kann man nicht mehr reden. Und da muss man den Unterschied treffen. Weil in dem Moment, wo du bei stummen Mitläufern einfach auch auf eine Ablehnungshaltung gehst, drückst du sie mehr in die Richtung, als sie zurückzuholen.
Und ein Abgeordneter ist ein Mitläufer?
Wie meinst du?
Ein MPD-Abgeordneter ist ein Mitläufer?
Nein, ich rede gerade nicht von dem.
Ach so.
Nein, ich rede...
Nein, also ich...
Nein, ich rede gerade konkret von weil wir gerade dieses Tribalism in Amerika haben, von Republikanern, die republikanisch wählen, ohne der Meinung sind, dass alle Minderheiten ausgerottet werden.
Ja, aber sie unterstützen.
Ja, sie unterstützen das. Aber das sind die Leute, mit denen man reden kann. Wenn man da von vornherein sagt, nee, du bist genauso schlimm wie jeder White Nationalist, mit dir rede ich nicht mehr, dann ist einfach keine Diskussionsgrundlage mehr da. Und wenn diese Diskussionsgrundlage weg ist, dann...
Rational hast du da vollkommen recht. Da will ich dir gar nicht widersprechen. Aber auf einer...
Gefühlsebene.
Nicht nur auf eine Gefühlsebene, sondern auch so irgendwie so eine historisch-perspektivischen Ebene, finde ich das eine extrem privilegierte Haltung. Und das ist eine Meinung, eine Haltung, die ich nicht haben kann. Ich habe nicht...
Ja, es ist dieses Fight or Flight, also das ist Gefühl...
Ich hab da nicht die Möglichkeit, da zu sagen, naja, aber man kann doch nicht reden. Man kann ja noch reden. Denn so History zeigt, wenn man da mal stehen bleibt und redet, statt da mit genügend Aggression zu reagieren, wird man halt umgebracht. Punkt. Also, das ist so. Deswegen, ich bin da weniger kompromissbereit. Und ich habe, glaube ich, und wenn ich da jetzt so, weil ich habe den Eindruck, du hast ja, Vincent, du hast ja auch ähnliche Meinungen wie Nathan, die voll okay sind. Und dann kommt man halt auf den Unterschied zwischen mir und dir, wo ich halt einfach auch sehr unterschiedliche, zum Teil negativere Rassismus-Erfahrungen gemacht habe. Und das ist halt so, ich glaube, das, mein Punkt, warum ich es wieder hochbringe, ist nicht um jetzt so, who has the worst race life zu bringen.
Es sind sondern, keine Oppression Olympics.
Nein, right. Sondern eher um den Punkt, ich glaube, wie man auf Tribalism reagiert oder überhaupt reagieren kann, ist wahnsinnig von seinen Erfahrungen als Menschheit behaftet.
Mhm.
Ich werde niemals fähig sein, mit einem KKK-Member, NPD-Member, AfD-Member irgendwie rational zu reden.
Und ich werde niemals fähig sein, die Schotten dicht zu machen.
Die Schotten? Was willst du, was hast du gegen Schotten?
Das ist eine Rede. Die Schotten dicht zu machen heißt, aus
Was
hat das hat nichts mit Schotten. Das hat nichts mit Schotten zu tun, dem Volk, sondern mit Schotten. Das ist aus der Naval, aus der Schifffahrt. Die Schotten dicht heißt Dinge abzuschließen.
Ah ja, also, du wirst nicht mehr zu fähig sein, quasi niemals ein Gespräch zuzulassen.
Genau, weil ich dieses fundamentale Problem mit Ausgrenzung und Abgrenzung habe.
Mhm.
Das ist ein fundamentales Ding, das in mir drinsteckt. Mhm. Und deshalb kann ich das nicht abschalten, so gern ich es manchmal tun würde. Mhm. Ich würde manchmal so gern sagen, weißt du, was fickt euch alle?
Mhm.
Und dann kommt bei mir immer dieses kleine Stimmchen im Hinterkopf, das ist auch nur ein Mensch. Und im Endeffekt ist das wahr. Wir sind alle nur Menschen. Wir sind, jeder einzelne von uns ist ein Mensch mit allen Fehlern, die dazugehören. Ich find's halt ganz, ganz schlimm, wenn wir in Diskussionen vergessen, dass wir Menschen sind. Also wenn wir zum Beispiel Sachen haben wie, Christen gegen Moslems, Juden gegen Moslems, Moslems gegen Christen und Juden.
Moslems gegen andere Moslems.
Moslems gegen andere Moslems. Star Wars Fan gegen Star Wars Fan. Marvel gegen DC. Es ist für mich alle, immer wieder kannst du es reduzieren auf, Leute, seht ihr eigentlich, was ihr gerade da tut? Und das ist,
das ist ein guter Abschlussrundpunkt auch.
Ja.
So, gut. Meine Lieben, also ihr hört, wir haben da sehr unterschiedliche Meinungen. Aber wir würden
aber auch. Aber das ist ja auch.
Und genau, also das ist super, das erstens. Und zweitens, wir würden gerne eure Meinung hören. So, was denkt ihr dazu? Zu Tribalism?
Ja,
und was habt sind eure
ihr das,
Tribes?
Habt ihr das selber davor schon mal bewusst wahrgenommen? Oder ist das jetzt eine Offenbarung gewesen, dass jeder quasi so in diesen Tribes, oder in diesen Stämmen denkt? Ja, das interessiert uns auf jeden Fall sehr. Auch natürlich eure Fragen, Kommentare.
Gebt uns Feedback. Auch immer gerne, was wir verbessern können. Hören wir auch immer gern.
Und damit kommen wir dann zum nächsten Segment. Wichtiger Punkt.
So, du und dieser Abgeordnete, ihr habt euch ja unterhalten, bevor er gesagt hat, ey du, ich muss dir ja was sagen. Ne? Ihr habt vorher so ein bisschen Bonding gemacht. Und daraufhin, nachdem er sich jetzt NPD-ler geoutet hat, hast du dich als Jude geoutet.
Genau, ich habe die Möglichkeit zu sagen...
Er hatte die Möglichkeit, dich überhaupt als Mensch, einfach so als cooler Typ zu kennen.
Mhm.
Und einen gewissen Emotionsgrad, Respekt, was auch immer zu dir entwickeln.
Mhm.
Dieser Typ hat mit mir nicht die Möglichkeit, denn ich bin halt einfach ein Neger, sobald er mich sieht.
Mhm.
Und er hat nicht die Möglichkeit oder es wird niemals offen genug sein.
Habe ich aber auch.
Naja, das ist halt ein Mensch, ne? Das ist halt ein Mensch mit Interessen und Hobbys und die.
Aber genau das habe ich ja auch mit dem AfD, wer da zum Beispiel stundenlang diskutiert und auf der anderen Seite eben auch eine Erfahrung von einem guten Freund von mir, der Journalist ist. und dann in Thüringen auf einem NPD oder in einem Nazi-Fest war, einem Familienfest. Und er hatte zwar die ganze Zeit Polizeischutz, aber er hat sich mit den Leuten unterhalten und er hat die interviewt und es war da dann eben auch so der Punkt, wo dann der eine Mensch zu ihm sagt, so, ja, ich bin halt ein Rassist, das ist so. Aber ich habe nichts gegen dich quasi in dem Sinne, hat er dann auch so gesagt. Ich verstehe auf jeden Fall, woher bei dir auch dann dieses viszerale Ablehnen kommt. Ich will das auch gar nicht werten. Das finde ich deine Einstellung und das sind deine Gefühle. Ich würde die Sachen auch gerne so abgeschlossen sehen, aber weil ich für mich auch immer wieder merke, wie Nathan auch gesagt hat, dieses Stimmchen, was dann sagt, ja, aber es ist halt auch nur ein Mensch, der halt eine komplett konfuse Art hat, die Welt zu sehen, aber trotzdem ein Mensch ist, der Fehler macht oder seine Mythen quasi für sich akzeptiert hat und mit diesem Blick dann durch die Welt geht. Und ich kann das leider nicht trennen von der Position, die diese Person hat. Ich verstehe es auf jeden Fall, wenn jemand sagt, okay, du bist für mich quasi die Outgroup, weil du diese Ansichten hast und bist für mich damit nicht zu berücksichtigen. Aber ich sehe auf der anderen Seite eben auch, dass genau das halt auch dazu führt, dass wir einfach wirklich immer tiefer werdende Furchen in unserer Gesellschaft haben.
Also das ist und das meine ich wirklich nicht wertend. Ja. Was du gerade sagst und wie du es gerade artikulierst, das ist wirklich ein Narrativ. Ich betone, ja, ich meine es nicht wertend. Das ist ein Narrativ, den in der schwarzen Community man fast ausschließlich unter biracial Kinder findet.
Ja, bin auch in einer privilegierten Position,
klar. Nee, es hat dann nicht Privilegien zu tun, sondern es hat die Möglichkeit, zwischen zwei Welten quasi zu stehen, die sich sonst oftmals hassen. Und diese Empathie und diese Offenheit zu haben. Und das ist auch etwas, was ich irgendwie so bewundere, ist das falsche Wort, sondern ich kann auch nachvollziehen, warum du dich so fühlst oder warum du so denkst. Kurz zu deinem Journalistenkumpel. Mhm. Ich sag nur, er hatte Polizeischutz. Und hätte er Polizeischutz nicht gehabt, würde er nicht noch leben. Und das ist halt so, wäre er tatsächlich ein Mensch gewesen, hätte er Polizeischutz nicht gebraucht. Also wäre er ein Mensch gewesen in den Augen von diesem Rassisten, hätte er Polizeischutz ja nicht gebraucht. Und deswegen so, okay, cool, he talked to some racists. He still needed to protect his ass because he still wasn't white.
Ja. Ja, es ist halt nur das ewige Problem, also was mich halt immer wieder umtreibt, ist, Hass mit Hass bekämpfen führt halt auch nicht weiter.
And also, the turning of the other cheek, also dieses Martin Luther King Ding funktioniert
auch nicht. Funktioniert auch nicht. Genau. Nein, es ist ja auch, ich meine, es gibt ja das Toleranzparadoxon, also du kannst nicht tolerant gegenüber Intoleranz sein. Weil dann übernimmt die Intoleranz. Ja. Also es darf keine Toleranz für Intoleranz geben. Das meine ich auch gar nicht, aber es muss Toleranz für den Menschen geben. Wir müssen in der Lage sein, mit den Menschen zu reden und gleichzeitig die Einstellung zu verdammen.
Ich habe Toleranz und die Möglichkeit, mit Gruppen, die nicht zu meinen Tribes gehören, nicht nur zu reden, sondern fundamental zu respektieren, sogar zu lieben. Ja, ich oute mich manchmal jetzt hier. Ich date Menschen von allen Farben. Sagen wir so. Nur mal so, um klar zu sein. Nur.
Grün.
Auch grün, lila.
Auch grün und lila, ne? Aber bei mir hört es wirklich fundamental auf mit der Toleranz und Empathie und mit dem Reden wollen, wenn ich weiß, jemand will mich umbringen, jemand will mich ausbeuten. Aufgrund von meiner Hautfarbe und meines Genders. Ich habe da nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, aber wieso denkst du so? Nee, da kommt ein ganz klares Fick dich und hau ab. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass die ihre Meinungen so radikal genug sind, zu radikal sind, dass jedes Reden, das wird nicht helfen. Und ich sehe das, wie gesagt, ich sehe das auch geschichtlich verortet. Wie viele Civil Rights Aktivisten haben versucht, sich mit dem KKK hinzusetzen? Und so, naja, komm, wir sind doch alle Menschen und lass mal reden. Das hat ja nichts bewirkt. Hm. was bewirkt. Was, also. Anyways, it's another story that not to be recorded. I need coffee. Okay.
Okay.
Ezzy ist noch.
Hi.
Ezzy wird jetzt erstmal.
Ezzy kaut noch, aber wir können schon mal sagen, hallo zum dritten Segment.
Segment.
Genau. Wir werden es etwas kürzer halten.
Genau, ihr habt ja auch gehört, am Ende noch vom letzten Segment waren wir uns alle, sind uns immer noch nicht einig. Deswegen wurde das sehr lange, deswegen machen wir jetzt das Pop Culture und Politik Segment kürzer.
Ich muss auch dazu sagen, ist ja nicht wichtig, dass wir uns einig sind. Ich finde es ist wichtig, dass diese Diskussion
ausdiskutiert wird.
Ja. Deshalb auch nochmal, wenn ihr was zu dieser Diskussion zu sagen habt, schreibt uns unbedingt.
Bitte, auf jeden Fall. Ja.
Denn es ist wichtig, dass man diese Diskussion führt und auch unterschiedliche Meinungen sein darf.
Ja. Gut, letztes Segment, Politics and or Pop, auf Deutsch, Politik und oder Popkultur.
Kannst du auch eigentlich sagen. Genau, ich würde das Ganze nämlich so strukturieren wollen, dass wir über The Good, The Bad and The Ugly reden.
Den Film? Der ist geil.
Nein. Also kannst du gerne machen. Dann wäre das dein The Good. Aber nee, dass wir es einfach strukturieren in Sachen, die wir im letzten Monat schlimm fanden, die wir schrecklich fanden und Sachen, die wir gut finden. Ich will auch in der Reihenfolge eigentlich anfangen.
Also das Schlimmste aber, zuerst?
Dann ja.
Also The Ugly, The Bad and The Good.
Mhm.
Okay. Fang an.
Ich fange an, okay. Gab Wahlen. Es gab sehr viele Wahlen. Sagen ja. Alle über. Oder also es gab in Deutschland Landtagswahlen in Hessen und Bayern.
Mhm.
Und dann gab es in den USA die
Midterms.
Magst du das vielleicht kurz erklären?
Midterms, also die Präsidentschaftswahl kennt irgendwie auch jeder auf der Welt, ne? Aber Midterms in den USA, da geht es um den Senat und Kongresssitzen. Und die passieren halt jede zwei Jahre. Also immer zwischen den Präsidentschaftswahlen quasi.
Mhm.
Und es ging vor allem jetzt drum, also weil die Republikaner doch schon im Senat und Kongress dominiert haben die letzten zwei Jahre, ob die Demokraten wieder das Haus und Senat nehmen können. Haus haben sie es geschafft, Senat nicht.
Genau, also der Kongress ist so organisiert, dass es den Senat gibt und dann das House of Representatives, also das Repräsentantenhaus. Genau.
Und was halt noch viel mit reingeflossen ist, sind zwei Sachen. Also erstens Trumps ganze so Anti-Refugee und Anti-Migrant-Rhetorik und diese wirkliche Angstmacherei. Und dann gab es auch jetzt direkt vor den Midterms einfach auch nicht wahnsinnig viele, man muss es so in den USA-Perspektive, sondern mehrere Anschläge. Und zwar einmal gab es versuchte Anschläge auf Hillary Clinton.
Rechtsnationaler Terrorismus.
Genau, es gab rechtsnationaler Terrorismus, Punkt. Und es gab versuchte und Anschläge und Anschläge, die geklappt haben, in Anführungszeichen.
Ja.
Und zwar, es gab einen Anschlag auf eine Synagoge in Pittsburgh.
Mhm.
Von einem glühenden Trump-Verfechter.
Genau, wo elf Personen umgekommen sind. Mhm.
Das war der schlimmste Anschlag auf Juden in der amerikanischen Geschichte.
Genau. Und ich weiß es leider auch nicht mehr auswendig, ob es ein paar Tage davor, danach oder am selben Tag war. Davor gab es in Louisville, Kentucky, gab es auch einen Trump-Supporter. Die Geschichte ist so traurig, dass es fast schon lustig ist. Das war, ich sage, eine große, große Ironie in Anführungszeichen. Ein Trump-Supporter hat versucht, erstmal in Louisville eine Kirche, wo vor allem Schwarze hingehen, wurde sie erstmal erschießen, ist aber zu spät gekommen, also quasi die Messe war schon vorbei, ist daraufhin, als er dann quasi nicht mehr in diese Kirche gekommen ist, dann zu einem Supermarkt gefahren und hat dann im Parkplatz des Supermarkts zwei Schwarze erschossen. Als dann ein weißer Mann der auch in diesem Parkplatz war, seine Waffe wiederum, sein Concealed Weapon, also seine legal versteckte Waffe rausgeholt hat, hat dann der Trump-Supporter zu dem anderen Weißen gesagt, ey, aber du hör mal, Weiße schießen ja nicht auf Weiße. Daraufhin hat dieser andere Weiße, also der Concealed Weapon-Typ, auch seine Waffe niedergelegt. Also,
what the actual genau. Fuck?
So like, yeah, actually, dude, yeah, makes sense. Whites don't shoot whites, bye. Und daraufhin ist der Trump-Supporter dann entkommen. Und
das Krasse finde ich halt, ich habe nichts davon gelesen, weil einfach genau. Alle Nachrichten nur, ich meine, nur, das ist wieder dieser scheiß Whataboutism unterhalb Minderheiten, dass über diesen Terroranschlag auf Schwarze nicht berichtet wurde oder kaum.
Weil diese Akten des Terrors so alltäglich sind, und zwar seit Jahrhunderten. Ich glaube, deswegen wird es nicht so darüber berichtet. Aber auf Juden in den USA ist dieser Terror, ich will nicht neu sagen, aber wie nicht gesagt, so alltäglich.
Dieser Anschlag mit im Vergleich zu sonstigen Anschlägen in Amerika mit in Anführungsstrichen nur 11 Toten ist der schlimmste Anschlag, der je auf Juden in Amerika verübt wurde. Das, ich meine.
Und dass es halt auch noch in einer Synagoge passiert ist, ist halt auch nur schockierend. Wohingegen die schwarze Community, wir kennen das nur zu gut, dass Leute in unsere Kirchen auf uns schießen.
Mhm.
Wohingegen die jüdische Community, das ist was Neues.
Ja, es ist.
Und beides ist schlimm.
Und was eben erschreckend ist, also diese Midterm Elections wurden ja im Prinzip als Referendum über Trump und Trumps Politik gesehen. Dann noch eine kleine Einschränkung. Der Senat, es wurde nicht der komplette Senat neu gewählt, sondern alle 2 Jahre wird ein Drittel des Senats, steht ein Drittel des Senats zur Wahl. Es ist nie der ganze Senat. Und von den Sitzen, die dieses Jahr zur Wahl standen, war es eher unwahrscheinlich, dass die demokratisch werden.
Genau. Aber im Allgemeinen in diesen Midterms ist es doch schon positiv und dann geworden, zumindest für mich, ich würde mich nicht als so wirklich so gläubige Demokratin bezeichnen, aber ich fühle mich doch schon stärker repräsentiert grundsätzlich in der demokratischen Partei als in der republikanischen. Und es gab sehr, sehr viele Frauen, die gewonnen haben, viele, viele People of Color, viele schwarze Latinos, indigene Menschen und Frauen, Menschen der LGBTQ-Community, also merkt schon einen Widerstand.
Da gibt's ja dieses, habe ich was gelesen, wie schön es sein wird. Mike Pence ist ja der Vizepräsident und er nimmt ihn den Eid ab. So, er nimmt genau. Mike Pence nimmt den neuen Kongressabgeordneten.
Der Teufel in Person ist meiner Meinung nach auch übrigens.
Also Mike Pence extrem religiöser, sehr rechter Mensch, ist Vizepräsident, der nimmt den neuen Kongressabgeordneten, den neuen Repräsentanten, den Amtseid ab.
Und er muss
dieser weiblichen Muslima den Amtseid abnehmen und es wird so schön, sein Gesicht dabei zu sehen.
Genau. Also, um das auch ein bisschen zu kontextualisieren, abgesehen davon, dass er, also, alle, die nicht christlich sind, einfach grundsätzlich verabscheut und Frauen und einfach auch People of Color. Es gibt ja diesen Gerücht, der glaube ich auch stimmt, er ist nicht gerne alleine mit Frauen in einem Zimmer oder gibt ihnen die Hand, insofern seine Frau nicht mit dabei ist oder so. Denn Frauen senden ja Sünden in Person und er könnte ja so Temptation verspüren. Ja, Vincent schaut gerade so richtig so verwirrt, erschrocken, belustigt. Ja.
Das ist sehr, sehr verwirrt irgendwie gerade, ja.
Also ich sehe da gerade so schon ein bisschen Hoffnung. Die Trump-Ära ist zwar nur 2 Jahre drin, es fühlt sich aber für mich irgendwie wie ein Jahrzehnt. Ich muss auch was vielleicht etwas Unschönes sagen, aber ich vermisse sogar W. Bush, also Georgie. I miss you im Vergleich.
Ich habe neulich mal nachgeschaut, der hatte geringere Acceptance Rates als Trump gerade.
Ja, ja. Und er war
in der Gesellschaft weniger akzeptiert als Trump.
Ja, und George, also beide, Senior und Junior, waren ziemlich schlimm drauf, aber im Vergleich zu Trump, ich hätte gern den Jüngeren wieder tatsächlich.
Ich spiele mal Advocatus Diaboli. Trump hat noch keinen einzigen Krieg angefangen.
Schauen wir mal. Weil im Gegensatz, ja, auf jeden Fall, die beiden Bushes, aber die Wirtschaft geht's nicht gut wegen Trump, sondern wegen Obama,
ja, das ist eine andere Sache. Das wissen wir alle.
Beide Bushes haben Kriege auch angefangen, auf jeden Fall, und meiner Meinung nach komplett unberechtigte Kriege. Aber keiner der beiden hat jemals die Gefahr erweckt, meiner Ansicht nach, dass ein Bürgerkrieg wieder entstehen könnte. Bei Trump sehe ich das absolut als reale Gefahr, dass wir zum ersten Mal seit über 100 Jahren in den USA einen realen Bürgerkrieg.
Weil er die Spaltung weiter vorantreibt und weil er die Spaltung liebt.
Ja.
Ich würde aber an der Stelle sagen, wir schweifen etwas ab.
Ja, oh, Entschuldigung. Dann kommen wir zu den bayerischen Wahlen.
Kommen wir zu den Landtagswahlen.
Dann kannst du zum bayerischen Wahlen das sagen und ich hätte dann auch noch einen Punkt.
Ich habe gefeiert und geweint. Also das übertreibe ich gerade ein bisschen. Ich habe mich sehr über das Erstarken der Grünen gefreut, nicht weil ich Grüner bin, sondern weil es ein klares Signal gegen die rechtsgerichteten Kräfte in Deutschland ist. Das klare Signal ist, irgendwo habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber dass die Grünen die einzige Partei war, die sich nicht, die keinen Populismus betrieben hat. Und das finde ich ein ganz wichtiges Signal, dass die Grünen nüchtern wichtige sachliche Themen angesprochen
haben. Wobei ursprünglich die Grünen die erste populistische Partei waren.
Waren, ja, aber es geht jetzt um den Wahlkampf. Okay, um den Wahlkampf aktuell, dass sie nicht mit Populismus um sich geschmissen haben. Und man sieht ganz klar, dass das Bedürfnis da ist nach einer faktenbasierten, aber menschenwürdigen Politik. Hm. Also das fand ich toll. Gleichzeitig habe ich geweint, in Anführungsstrichen, weil ganz klar war nach der Wahl, dass es in Bayern weitergeht wie bisher. Weil die CSU es sich leicht machen konnte und nicht dazu gezwungen war, mit den Grünen zu koalieren, sondern sie haben jetzt ihre tolle Koalition mit den Freien Wählern und es gibt so ein schönes Bild von den Koalitionsgesprächen. Keine einzige Frau mit am Tisch. Keine einzige Frau mit am Tisch. Söder darf jetzt sich weiter... die Freien Wähler wollen... ringen der CSU auch nicht wirklich was ab. Alles, was sie wollen, ist, sie dürfen ja mitregieren. Also mich macht das schon ein bisschen traurig, dass es einfach, dass es keine stärkere Veränderung in der bayerischen Politik geben wird. Aber ich freue mich, dass die Grünen so gut abgeschnitten haben.
Also es hat schon ein bisschen gerade eine Hoffnung gegeben.
Und ich meine, bei den Hessen haben die Grünen ja, ich glaube sogar mit genau dem gleichen Prozentsatz gut abgestimmt. Mhm. Auch also, 19,6% oder sowas.
Ich hab's leider nicht.
Also es gibt schon auf jeden Fall eine gesunde linke Bewegung oder ich sage jetzt mal menschenwürdige Bewegung in Deutschland.
Die Diskussion hatte ich vorhin tatsächlich, wo es so ein bisschen darum ging, dass eigentlich die Annahme falsch ist, dass links mit Antirassismus gleichzusetzen ist. Weil, ja, du hast auf der rechten Seite...
Ich setze auch höhere, nicht gleich, aber...
Okay, nee, aber das wird halt, glaube ich, im politischen Diskurs...
Oft gleich gesetzt, obwohl es nicht gleich ist.
Genau, also es gibt halt unter Linken, du hattest das Beispiel genau mit der Labour-Partei zum Beispiel in den Vereinigten Königreich genannt, die jetzt auch vor kurzem...
Die haben ein Antisemitismus-Problem. Ja. Und das ist auch historisch. Ja. Ich habe letztens was über die Kanadier im Zweiten Weltkrieg gelesen. Es ist einfach, dass Rassismus ist eigentlich grundsätzlich keine Frage von rechts oder links, aber wir werfen das gerne zusammen in einen Topf, dass links antirassistisch wäre und rechts wäre rassistisch. Das ist aber nicht der Fall.
Genau.
Also,
ja. Gut. Ja, dann war eine Sache noch, du hattest vorhin MeToo mit 2 O erwähnt, aber es gibt ja in Deutschland auch MeToo mit als 2 geschrieben, also TWO. Und das, soweit ich weiß, ein deutsches oder zumindest deutschsprachiges Phänomen.
Genau.
Wo es darum geht, seine eigenen Rassismuserfahrungen zu diskutieren und kritisch zu betrachten. Da gab es auch einen Zwischenfall vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war Ende Oktober, wo ein österreichischer Rapper auch Schwarz, Teaser, hat in einem Park sich mit ein paar anderen Leuten von seinem Label getroffen und wurde dann letztlich racially geprofiled. Also die Polizei hat denen dann suspektes Verhalten zugeschrieben, weil es eben eine Gruppe an, ich glaube, 3 Schwarzen und einem Weißen war.
Darf ich das noch mal ganz kurz zusammenfassen?
Ja.
Eine Gruppe von Leuten trifft sich in einem Park, um ein Gespräch über ein Projekt zu halten. Und irgendjemand ruft die Polizei und die Polizei behandelt diese Leute wie Verbrecher. Warum behandelt die Polizei diese Leute wie Verbrecher? Weil sie eine dunkle Hautfarbe haben. Das muss man sich mal vorstellen. Man sitzt einfach im Park und unterhält sich über ein Projekt und wird von der Polizei behandelt wie ein Verbrecher.
Ja, obwohl man nichts getan hat.
Obwohl man nichts getan hat. Das ist.
Und das ist auch der Unterschied zwischen Migrationsvordergrund und Migrationshintergrund.
Mhm. Ja.
Denn es gibt viele in Deutschland, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber jede 4. Deutsche hat Migrationshintergrund? Irgendwie sowas? Also es ist ein sehr...
Ich würde sagen, die Zahl ist höher, wenn man den Migrationshintergrund wirklich als das definiert, was es ist, von wem Zug reist.
Okay, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl. Mhm. Nur der Unterschied ist, der Unterschied in Sachen, wie man behandelt wird, ist Migrationsvordergrund. Sieht man es dir an? Hört man es dir an? Mhm. Liest man es in deinen Namen? Im Vergleich zum Migrationshintergrund. Mhm. Und das sage ich nicht, um das irgendwie zu hierarchisieren, sondern das ist einfach eine Realität.
Ja,
dass auch Migranten unterschiedlich
oft damit konfrontiert werden.
Genau. Und auch mal kurz bezüglich so Hashtag MeToo, also mit einem W, wie die Zahl 2, würde ich gern an einen Kumpel von uns, Malcolm, so einen kurzen Shoutout geben wollen. Malcolm macht eine coole Podcast, das heißt Kanaki-Schwelle.
Die Kanakische Welle.
Kanakische Welle, Entschuldigung.
Auch auf Spotify, glaube ich.
Genau, auch auf Spotify, YouTube, ich glaube die üblichen Kanäle. Malcolm ist Nigerianer und Palästinenser, Deutscher. Mhm. Also ein Deutscher mit nigerianischen und palästinensischen Wurzeln. Die Sache, ich weiß, ja. Genau. Und er und sein Kollege haben sich, glaube ich, auch ein bisschen ausführlicher mit Hashtag MeToo in ihrem Podcast auseinandergesetzt. Deswegen hört da mal rein in, wie sagt man das nochmal, Vincent?
Die Kanakische Welle.
Kanakische Welle, ja. Genau. Das taggen wir dann auch ganz fleißig. Mhm. Genau.
Und ich würde sagen,
damit würde ich noch ein paar nette Sachen so erwähnen wollen.
Oh ja, stimmt. The Good, natürlich. Ja.
Ich habe ein super, super Buch gelesen, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, ist The Medici-Effekt oder der Medici-Effekt. Medici ist eine florentinische Bankerfamilie gewesen in der Renaissance, die zum Beispiel Leute wie Leonardo da Vinci finanziert haben. Und was letztlich passiert ist in Florenz in der Renaissance, ist, dass sie aus unterschiedlichsten Bereichen, also quasi Lebensbereichen, Leute vereint haben und dadurch unglaublich viele Intersections, also quasi Kreuzungen zwischen diesen ganzen Bereichen erzeugt haben. Und dadurch kam es zu einer Explosion an Ideen und das hat, so wie der Autor das beschreibt, die Renaissance teilweise zumindest katalysiert, kann man eigentlich sagen.
Ja, das ist
und dieser Medici-Effekt hat daher den Namen, aber es ist ein generelles Konzept, was der Autor Franz Johansen, der selber auch eben an so einer Intersection groß geworden ist. Er ist Afroamerikaner mit einem schwedischen Vater. Und diese ganzen Intersections betrachtet er dann in sehr vielen wirtschaftlichen, aber auch eben sozialen Kontexten, wo Leute einfach dadurch, dass sie sich bewusst an diese Intersection bewegen, auch einfach unglaublich viele neue Ideen und kreativ sich auslassen konnten.
Ich meine, dieser Effekt, den gab es ja davor schon, und zwar im Islam des Mittelalters.
Mhm.
Also in den islamischen Reichen, wo muslimische Wissenschaftler, jüdische Wissenschaftler, christliche Wissenschaftler alle nebeneinander gearbeitet haben. Also das war ja eine Blütezeit der Wissenschaft. Ja. Und man sieht das ja immer wieder, wenn eben Kulturen aufeinandertreffen und offen miteinander arbeiten können, dann passiert geiler Scheiß.
Ja, Beispiel New York wäre genau dasselbe. Es ist halt auch ein Melting Pot und dadurch eine unglaubliche Blüte an Ideen. Deswegen, also von meiner Seite Empfehlung, das Buch The Medici Effect, Franz Johansen. Magst du was empfehlen?
Ich muss noch überlegen. Also hast du was?
Ich habe gerade, deswegen so der kurze Soundbite gerade vorhin, ich habe auch eine Empfehlung, eine ganz dringende Empfehlung, und zwar ein Schauspieler, bekannter von mir, Ronny Yamu, macht auf Facebook, ich nenne es einen Vlog, Video-Podcast, wo er sich nochmal ganz gezielt mit dem Afrodeutschsein auseinandergesetzt. Und auch weil wir gerade über Polizeikontrollen sprechen mussten, seine erste Folge geht auch um Polizeikontrollen. Also schaut mal auf Facebook, Loa, L-O-A, so heißt die die Page von ihm. Postet er auch regelmäßig Videos, vor allem bezüglich so, was heißt es, ein Afrodeutscher zu sein, was heißt es, ein Afrodeutscher Künstler zu sein. Ja. Und das würde ich gerne.
Und vor allem auch immer wieder so kleine Newsbites.
Genau.
Ja.
L-O-A.
L-O-A, Loa.
Hat das einen Beititel, weil ich weiß nicht, ob man mit L-O-A...
Doch, mit L-O-A findet man es irgendwie.
Mit L-O-A findet man es, genau. Das hat leider keinen Beititel, soweit ich sehe.
Außer das ist jetzt das Leftist Facebook dann.
Genau, aber hört mal rein. Like, gebt ihn auch mal ein Like. Das ist total unterstützenswert, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Oh, ja, ihr pluggt so richtig tolle Sachen. Ich plug Mainstream Media.
Doctor Who.
Nee, nicht Doctor Who. Nein, wenn ihr eine tolle, das hört sich jetzt super langweilig an, aber wenn ihr eine tolle Comedy über Moralphilosophie sehen wollt, schaut euch The Good Place an. The Good Place ist eine großartige Serie. Ich glaube, ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist eine Comedy-Serie über Moralphilosophie. Hört sich unfassbar trocken an. Und es ist unfassbar witzig. Mhm. Schaut es euch an. Ich glaube, ich werde jetzt nicht sagen, auf welcher Plattform. Das ist ja Werbung.
Aber das hast du mir, glaube ich, auch schon zwei, drei Mal
empfohlen. Ich habe es jedem schon zwei, drei Mal empfohlen.
Ja. Ich habe auch noch einen, wenn ich noch kurz... Oder warst du fertig? Ja.
Nein, ich war noch... Doch, ich war fertig.
So, ich habe auch noch mal eine Empfehlung. Und zwar auch eine Comedy-Serie. Eine Tragic-Comedy-Serie, die auf den üblichen, Mainstream-Plattformen zu finden ist, Dear White People von Justin Simeon. Da gibt es zwei Staffeln davon, und obwohl der Titel Dear White People für vor allem so mancher Mensch vielleicht sich ein bisschen
überspitzt anhört,
das bringt nochmal Tribalism auch nochmal auf, und zwar in allen Communities und auf allen Ebenen, also auf einer Race-Ebene, Gender-Ebene, Sexualität, Religion, und ist auch wirklich lustig und schlau gemacht und kann ich nur herzlich empfehlen. Dear White People, go find it.
Okay,
alles klar.
Dann, als letztes noch, Black Klansman, auf jeden Fall schauen.
Wir können leider noch nicht drüber reden, weil irgendjemand
hier... Ich habe ihn noch nicht gesehen, das tut mir leid.
Sagen wir, eine Person sitzt im Raum, die hat diesen Film noch nicht
gesehen.
Oder sie.
Nein, ich habe es gesehen. Denn das Ding ist, dieser Film ist für uns drei vor allem super interessant.
Ja.
Yeah.
Aber beim nächsten Pop-Culture-Segment kriegt ihr dann...
Bis dahin hat Nathan Black Klansman gesehen.
Wo denn? Wann denn?
Also.
Kriegen wir hin.
Irgendwie. Läuft der noch in Kinos, Black Klansman? Ist der schon available?
Wir kriegen es hin, dass du es anschaust.
Ich glaube schon.
Notfalls rufe ich Spike an, so, ey, Spike, so.
Ja, weil ihr Schwarzen, ihr kennt euch ja alle untereinander.
Ja, klar, ne? Ja.
Das ist lustig, weil wir am Ende irgendwie immer so rassistischer werden.
Also Minderheiten können super lustige...
Black Klansman, um den Bogen zurückzuschlagen, ist ein Film über einen Polizeibeamten, der schwarz ist und der
in Colorado in den 70er Jahren.
Genau, und der geht undercover
mit Hilfe eines jüdischen Kollegen.
Das hättest du jetzt nicht verraten müssen, weil das klingt viel cooler, wenn man es nicht...
Ach so.
Na gut, aber geht mit Hilfe eines jüdischen Kollegen undercover beim KKK.
Also Ku Klux Klan, also die White Nationalist der USA.
Genau, und der Film sehr, ja, wie du gesagt hast, tragikomisch, ähnlich wie auch Dear White People, ist an manchen Stellen hast du wirklich sehr gelacht, an manchen Stellen... Also am Ende vom Film vor allem haben Leute bei uns im Kino geweint. Also das ist ein sehr krasses Stück Kunst, aber ich finde, es ist wichtig, dass man sich sowas auch
und antut. Er macht die Verknüpfung zwischen so Geschichte und aktuelle Geschichte.
Ja.
Also vergangene Geschichte und aktuelle Geschichte sehr, sehr, sehr klar und sehr gut. Und deswegen Black Klansman irgendwie gucken, wenn ihr das noch kommt. B-L-C-K-K-K.
K-K-K.
Klansman, genau.
Lansman.
And on that note, my darlings.
Möchten wir eigentlich nur noch ankündigen, dass die nächste Episode eine
Weihnachtsepisode wird.
Oder Feiertagsepisode. Oder Kwanzaa-Episode. Oder Kwanzaa-Episode.
Boah, nee, Kwanzaa, was ist denn
das? Darüber reden wir.
Darüber reden wir dann im nächsten.
Genau. Die nächste Folge. Wir werden uns, sagen einfach, wir schon, was das Witzige an der Folge wird?
Doch, ich glaube schon. Wir setzen uns zusammen. Wir werden noch einen Gast einladen oder eine Gästin.
Oder zwei.
Oder zwei.
Machen wir
das?
Ja. Ja, cool, geil, schön.
Und setzen uns zusammen, trinken Glühwein, Rum, Schnaps, Whisky.
Was auch immer wir finden können.
Und reden über, das ist noch nicht ganz klar.
Die Feiertage.
Aber wir reden entweder über.
Wir reden definitiv über Weihnachten, über Feiertage.
Das auf jeden Fall.
Und inwieweit wir über Religion an sich noch sprechen
und
werden.
Und auch vielleicht noch Rassismus.
Und Rassismus.
Das erfahrt ihr
Rassismus
dann.
Ist immer der.
Ja, genau. Das ist irgendwie
aber das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.
Und
bis zum nächsten Mal.
Sayonara. No.